Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 1. August 2011 zum Thema Baumsterben wegen Hitze, die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald. Zu Gast ist Helga Kromp-Kolb, Universität für Bodenkultur Wien. Gastgeberin ist Christina Heiden.
Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen im Kepler Salon. Wir haben heute ein Thema, das sich mit der Hitze beschäftigt. Es klingt vielleicht nicht ganz passend für die Jahreszeit, aber man braucht ja auch die Kontraste, um zu wissen, wovon man redet. Herzlich willkommen an diesem Montag im Kepler Salon. Baumsterben wegen Hitze, unser heutiges Thema, die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald. Mein Name ist Christine Heiden, ich darf Sie durch diesen Abend begleiten und ich begrüße gleich zu Beginn sehr herzlich unseren Gast, Frau Professorin Dr. Helga Kromp-Kolb. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Guten Abend.
Die Freunde und Gäste des Kepler Salons kennen unser Prozedere hier, denke ich, schon ganz gut. Erstens, der Wirt schaut gerade bei der Tür herein, Michael Keinzel. Man kann jederzeit sich Getränke organisieren, damit man, falls die Hitze plötzlich kommt, auch durchhält. Das Zweite vom Ablauf, wir werden jetzt ungefähr eine halbe Stunde einen Vortrag hören und anschließend gibt es dann eine Diskussion, wo Sie sich dann zu Wort melden und ein Mikrofon bekommen, damit Sie auch von allen gehört werden können und damit diese Veranstaltung, die aufgenommen wird und dann als Audio-File zur Verfügung steht, auch tatsächlich für alle hörbar wird. Ja, unser Gast des heutigen Abends, Frau Professorin Dr. Helga Kromp-Kolb, ist, denke ich, vielen von Ihnen bekannt. Ich würde sagen, Sie sind sowas wie das österreichische Gesicht des Klimawandels. Es ist Ihr beständiges Thema. Sie ziehen seit vielen Jahren, denke ich, mit und für dieses Thema durch die Lande und auch in den Universitätsferien sind Sie unterwegs, haben gesagt, da geht's leichter als während des Uni-Jahres. Das ist tatsächlich Ihr Leibthema. Sie sind Meteorologin an der Universität für Bodenkultur in Wien beschäftigt und verfolgen dieses Thema jetzt über lange Zeit. Und so wie ich Sie erlebe, sind Sie nicht nur eine technische Berichterstatterin dessen, was hier messbar ist, sondern auch eine sehr engagierte Erwachsenbildnerin, würde man vielleicht sagen, und auch, würde sagen, manchmal eine Prophetin dieses Themas, die versucht, mit wissenschaftlichen Argumenten das Thema plausibel zu machen und auch tatsächlich einzuwirken, dass das Thema Klimawandel handlungsrelevant wird in der Welt. Baumsterben wegen Hitze, ich habe es schon angedeutet, klingt heute ein bisschen unwahrscheinlich, nachdem wir gerade einen Sommer erleben, wo wir uns die Hitze wünschen und sie kommt nicht. Die Klimaskeptiker bekommen sofort wieder Oberwasser und sagen, das stimmt ganz sicher nicht, dass sich alles erwärmt. Im Gegenteil, es wird immer kälter, ein Sommer schlechter als der andere. Allerdings ist das Thema Klimawandel ja keines, das sich auf Linz und Umgebung beschränkt, sondern wir reden über ein globales Thema, so wie wir auch beim Thema Wald über ein globales Thema reden. Der Wald als die Lunge der Welt, so wird das zumindest immer genannt, mit seinen ganz verschiedenen Ausformungen, ist ein zentraler Faktor in unserem Klima, in der Erhaltung unserer Lebensbedingungen. Wälder sind sehr unterschiedlich strukturiert. Hier in unserer Gegend sind sie ja fast monokulturell organisiert. Wir haben in Österreich fast 50% Waldfläche auf das gesamte Staatsgebiet gesehen und von dieser Waldfläche sind mehr als 50% Fichten und dann kommt mit großem Abstand erst irgendwann die Buche und die Fichte, also die Kiefer und andere Bäume. Also man sieht, zu diesem Thema gibt es sehr viele Zugänge, die man sich einmal verschaffen kann. Wir reden jetzt über das Thema Baumsterben wegen Hitze und ich darf Sie bitten, Frau Professorin Kromp-Kolb, uns einmal da einige Inputs zu geben, damit wir uns orientieren können. Wir haben ein Fragezeichen beim Thema ist dieses Fragezeichen eines, das so richtig steht, oder müssen wir eigentlich ein Rufzeichen dahinter setzen?
Dankeschön, danke für die nette Einleitung und Ihnen danke fürs Kommen. In der Tat gibt es sehr viele Annäherungen an dieses Thema und eine halbe Stunde ist nicht lang. Und ich habe daher was auswählen müssen. Aber wir haben nachher genug Zeit zu diskutieren. Wenn das, was Sie sich eigentlich erhofft und erwartet haben, nicht kommt, können wir immer noch versuchen, ob wir es in Diskussion dann behandeln können. Nämlich, ob ich es behandeln kann. Weil auch ich bin natürlich eine Klimatologin und nicht eine Spezialistin für Wald. Aber warum überhaupt Wald? Naja, da gibt es mehrere Gründe. Der eine ist, dass es das Jahr des Waldes ist. Also ein naheliegendes Thema. Sie wissen, die UN erklärt jedes Jahr, sie gibt zu jedem Jahr ein Thema vor und heuer ist es der Wald. Daher hat es schon seinen guten Grund, sich mit Wald zu beschäftigen. Das zweite, und das ist für mich das Wichtigere, ist, der Wald hilft oder ist ein sehr gutes Mittel, um die unterschiedlichen Zeitskalen im Klimawandel einmal zu verdeutlichen. Denn das ist eines der Hauptmissverständnisse im Zusammenhang des mit dem Klimawandel. Über welche Zeiten reden wir überhaupt? Und drittens, das ist schon angeklungen, der Wald bietet auch einen guten Anknüpfungspunkt an die Diskussion, ob es den Klimawandel denn überhaupt gibt und ob man das denn überhaupt weiß und ob das nicht alles nur von der Wissenschaft gemacht ist, damit sie mehr Geld bekommt oder was immer für Gründe noch genannt werden. Und das sind eigentlich dann auch die zwei Aspekte, die ich in den Vordergrund dieser 30 Minuten rücken möchte. Diese Frage der Zeitskalen und andererseits die Frage, woher wissen wir eigentlich, dass das, was wir sagen, richtig ist oder wissen wir es überhaupt? Ja, der Wald besteht aus Bäumen und Bäume haben eine ganz andere Lebensdauer und Lebenserwartung und andere Zyklen als wir Menschen. Und zwar sehr vielfältig und das macht es wieder irgendwo ähnlich mit dem Klima. Die Forstwirte, die mit dem Wald zu tun haben, die rechnen so wie alle anderen Wirtschaftszweige in Jahren. Was war der Gewinn im letzten Jahr? Wie schauen die Aussichten fürs nächste Jahr aus? Das sind Jahreszyklen. Andererseits, wenn man zum Beispiel die Menschen anschaut, die in der Forstwirtschaft tätig sind, naja, die sind so wie alle anderen ungefähr 30, 40 Jahre im Dienst. Also das ist schon wieder eine ganz andere Zeitspanne. Und in der Wirtschaft vergessen wir das oft. Vor lauter Quartalsberichten und Jahresberichten übersehen wir manchmal, dass es längerfristig auch etwas gibt, was in einem Familienbetrieb früher selbstverständlich war, nicht? Der Vater, war üblicherweise der Vater, war bemüht, den Betrieb gut an den Sohn zu übergeben. Und das heißt, er musste für eine Zeitspanne in der Größenordnung von 30, 40, 50 Jahren, musste da in Summe am Ende was Besseres dastehen, wie er am Anfang übernommen hat. Oder jedenfalls nichts Schlechteres. Ja, und wenn man wenn man dann das Menschenleben anschaut, da sind wir irgendwo in der Größenordnung von 80 Jahren, vielleicht von 90 oder in Zukunft vielleicht auch 100 Jahre, aber jedenfalls das ist die Größenordnung, von der wir reden. Und der Baum hat aber viel längeres Lebensalter. Der erreicht sozusagen seine Reife, das, was auch die Forstwirtschaft als Reife bezeichnet, wo sie dann in Ernte zum Beispiel mit 140 Jahren erst. Und je nach Baumart, aber 300 Jahre sind keine Seltenheit. Sie wissen, es gibt auch die Mammutbäume, die haben noch eine viel längere Lebenszeit. Naja, 300 Jahre, wenn man davon heuer wegrechnet, dann sind wir irgendwo bei 2300. Und wenn die Klimatologen von 2100 reden, sagen alle, das ist irgendwo, das geht mich nichts mehr an und das ist vielleicht einmal für die Urenkel interessant. So ist es nicht. Es ist durchaus das, was wir jetzt tun, relevant, auch für die nächsten 100 oder 300 Jahre, insbesondere wenn man im Zusammenhang mit Wald an dieses Thema herangeht. Das heißt, ganz andere Perspektive, Zeitperspektive, wie das, was wir in unserem täglichen Leben gewohnt sind zu denken. Und das ist etwas, was wir von der Forstwirtschaft, von der ja übrigens auch das Wort Nachhaltigkeit herrührt, weil sie eben längerfristig etwas gestalten müssen, sodass es längerfristig einen Sinn macht. Das ist etwas, was sie lernen können vom Ökosystem Wald, von den Bäumen. Man kann das natürlich auch nach hinten kippen, die 300 Jahre. Naja, dann sind wir nicht mehr so weit weg vom Kepler. Da fehlen nur noch 100 Jahre und dann sind wir irgendwo bei Kepler. Also das ist auch, das gibt uns auch wieder eine Perspektive dieser Zeiten. Und wenn wir uns das jetzt einmal vom Klima her anschauen und beim ganz kurzfristigen anfangen, so wie wir gewohnt sind zu denken, dann ist es auch so, dass wir in der Regel im Wetter denken und nicht im Klima. Also, dass wir einen eher kühlen Sommer haben, hat eigentlich wenig mit dem Klima zu tun. Das hat etwas mit Wetter zu tun. Erst wenn wir 10, 20 kühle Sommer haben, dann können wir vom Klima reden. Aber im Moment ist es eine Wettererscheinung und noch dazu, wenn es sich in Wirklichkeit um Wochen und schon gar nicht mehr um Monate handelt, dann haben wir es wirklich mit Wetter zu tun. Das heißt, wir müssen zwischen Wetter und Klima unterscheiden. Wenn wir jetzt beim Klima ein Stück zurückgehen, dann ist so die Zeit, über die wir einigermaßen verlässliche Informationen im Detail haben, also so in der Größenordnung, wo wir Jahrzehnte, vielleicht halbe Jahrhunderte gut auflösen können, das ist etwa die Zeit seit Christi Geburt. Und wenn Sie auf dieser Abbildung die Kurven anschauen, ohne sie im Detail anzuschauen, nur den groben Verlauf, da sieht man den Temperaturverlauf im globalen Mittel, eben seit ungefähr Christi Geburt, also genau genommen seit 200 nach Christus. Und was man sieht, ist, dass diese Kurve eigentlich ziemlich horizontal dahin geht, mit allen möglichen Schwankungen, aber ziemlich horizontal und erst in den letzten 150 Jahren stark bergauf steigt. Das heißt, wir haben ein relativ stabiles Klima gehabt über die letzten 2000 Jahre und erst in den letzten 100, 150 Jahren ist dieser starke Temperaturanstieg zu verzeichnen. Und wenn ich jetzt stark sage, sind 0,8 Grad Celsius, das ist im Grunde genommen ganz wenig. Also wahrscheinlich im Laufe des Abends wird hier um mehr als 1 Grad wärmer werden bei der dichten Belegung. Das heißt, 0,8 klingt nach ganz wenig, ist es aber nicht, wenn man das sieht, dass das ein Jahresmitteltemperatur ist und über den ganzen Globus gemittelt. Zum Vergleich ist hier eingezeichnet dieses mittelalterliche Optimum, die Warmzeit im Mittelalter und dann nachher die Abkühlung, also die mittelalterliche Warmzeit um so 1100, 1200 und die kleine Eiszeit dann so um 1600, wieder Keplerzeit, also er hat in der kleinen Eiszeit gelebt. Der Unterschied zwischen diesem mittelalterlichen Optimum und der kleinen Eiszeit hat im globalen Mittel 0,2 Grad betragen. Also wesentlich weniger als das, was wir in den letzten 150 Jahren erlebt haben. Und trotzdem, im mittelalterlichen Optimum ist der Wein bis nach England vorgedrungen und in der kleinen Eiszeit hat es Hungersnöte gegeben in ganz Europa. Das heißt, 0,2 Grad machen schon einen riesen Unterschied. Und jetzt reden wir von 0,8 Grad, schon, die schon hinter uns liegen. Und wir werden gleich sehen, was vor uns liegt, ist noch viel größer. Das sind also Zeiträume, die für Wälder durchaus relevant sind. Und obwohl das jetzt so, diese mittleren Temperaturen natürlich etwas ganz Wesentliches sind, spielen natürlich auch extreme Ereignisse und damit wieder eher Wetter eine wichtige Rolle. Und wenn Ausnahmesituationen im Wetter immer häufiger werden, dann werden sie zu einem Bestandteil des Klimas. Und das sehen Sie hoffentlich auf dieser Abbildung, die vielleicht ein bisschen komplizierter ist, aber es ist hier eine Grafik, wo sozusagen für jedes Jahr ein Strich eingezeichnet ist, der die europäische Sommertemperatur für dieses Jahr darstellt. Und ganz links ist zum Beispiel das Jahr 1923, also das steht bei jedem Strich steht eine Jahreszahl dabei. Und die ganz linken blauen, das sind sozusagen die niedrigen Temperaturen und rechts wird es immer wärmer. Und diese Glockenkurve, diese Kurve gibt an, was sind die häufigsten Temperaturen. Da kann man die Jahreszahlen gar nicht mehr hinschreiben, weil die Linien so dicht liegen. Und was aber die Darstellung zeigt, ist, wenn man nach rechts geht und diese roten Striche anschaut, die wandern immer weiter nach rechts und wenn man die Jahreszahlen dort liest, dann steht da 2007, 2006, 2002, 2003, 2010. Das heißt, die heißesten Jahre seit 1500 sind alle im letzten Jahrzehnt gelegen. Das heißt, diese Extremereignisse, die häufen sich jetzt, die extrem heißen Sommer häufen sich im letzten Jahrzehnt und das ist auch wieder ein Zeichen, dass sich das Klima verändert.
Das ist global gesehen jetzt.
Das ist Europa. Das ist jetzt Europa und das sind die Sommertemperaturen. Okay. Aber das Jahr 2010, das hier der Strich ganz rechts ist, das war auch global das wärmste Jahr bisher. Das ist bei uns gar nicht so stark aufgefallen. 2010 kam uns nicht als so heiß vor wie zum Beispiel 2003. Aber im globalen Mittel und auch im europäischen Mittel war es das heißeste Jahr. Sie erinnern sich vielleicht an die Waldbrände in Russland. Die sind ja nicht zufällig aufgetreten, sondern weil es dort über lange Zeit eine Hitzeperiode gegeben hat. Und das schlägt sich natürlich dann in diesen Mittelwerten nieder. Das heißt, obwohl wir es bei Bäumen mit Lebewesen zu tun haben, die sozusagen langlebig sind, die eher mit den mittleren Verhältnissen leben oder eben auch sterben, sind natürlich solche extremen Jahre für sie von großer Bedeutung. Haben eben zum Beispiel solche Konsequenzen wie Waldbrand. Ja, und wenn wir uns jetzt den Verlauf der Temperaturen, der Sommertemperaturen im alpinen Raum anschauen, das ist jetzt Sommer und Frühherbst dargestellt, jetzt geht es also bei ungefähr 700 nach Christus los und das ist abgeleitet im Wesentlichen aus Baumringen. Und allein die Tatsache, dass man Klima rekonstruieren kann aus Baumringen, zeigt schon diesen ganz engen Zusammenhang zwischen dem Gedeihen von Bäumen und den meteorologischen Bedingungen, den Klimabedingungen. Und da sieht man eben auch, da hat es natürlich Schwankungen gegeben, da sind wir wieder in diesem mittelalterlichen Optimum und dann kam diese kleine Eiszeit und jetzt sind wir halt ganz hier oben da. Jetzt sind wir also wesentlich wärmer, als wir in dieser Zeit je in Europa waren und natürlich insbesondere im alpinen Raum waren. Das sind also alles noch vergleichsweise kurzfristige Temperaturänderungen und diese Änderungen, diese Erwärmung der letzten 150 Jahre ist das, was wir meinen, wenn wir von Klimawandel sprechen. Aber wenn wir jetzt weiter nach hinten gehen, den Zeitraum ausdehnen, also nicht mehr nur ein paar hundert Jahre anschauen oder vielleicht 2000 Jahre, sondern immer weitergehen, dann sehen wir, dass sich da sehr viel geändert hat. Hier sehen Sie ungefähr die letzten 10.000 Jahre. Die waren also relativ konstant, aber Sie sehen davor, war es deutlich kälter. Und das war sozusagen in jetzt einer noch größeren Zeitmaßstab, das war der Übergang von der letzten Eiszeit zur jetzigen Warmzeit. Was Sie hier sehen, sind die letzten 400.000 Jahre. Und da sieht man, da hat es ein Auf und Ab gegeben der Temperatur. Wir kennen das als Eiszeiten und Zwischeneiszeiten. Und das war ganz gewaltig. Diese Veränderungen waren wirklich ganz gewaltig. Das sind Temperaturänderungen in der Größenordnung von etlichen Graden weltweit aufgetreten. Und das hat sozusagen die Welt überlebt. Das haben auch die Menschen überlebt, die zu der Zeit gelebt haben. Es waren natürlich viel weniger. Sie haben ausweichen können. Wenn das Eis gekommen ist, sind sie halt nach Süden gewandert. Wenn das Eis sich zurückgezogen hat, sind zuerst die Pflanzen nach Norden gewandert, dann die Tiere und dann die Menschen hinten nach. Das heißt, da war Platz. Da hat man sich sozusagen das Klima aussuchen können, indem man den Ort verändert. Das ist jetzt nicht mehr so ganz einfach. Wir sehen es ja bei jenen Menschen, die tatsächlich ihre Heimat verlassen müssen, weil das Klima es ihnen nicht mehr ermöglicht, sich dort zu ernähren, wo sie bisher gewohnt waren, sich zu ernähren. Das heißt, Migration ist eine Folge des Klimawandels. Damals wie heute, nur damals war sozusagen die Besiedlung nicht so dicht, dass überall schon wer war, der gesagt hat, zu mir nicht. Ja, und wenn wir jetzt überlegen, wie kommt es zu diesen Eiszeiten, Zwischeneiszeiten, dann kommen wir in die astronomischen Ursachen. Das ist die Frage, wie schaut die Umlaufbahn der Erde um die Sonne aus, wie kreisförmig oder elliptisch ist sie, das pulsiert Zeitperiode ungefähr 100.000 Jahre. Das ist also diese Periode Eiszeiten, Zwischeneiszeiten. Und dann kürzerfristig eine Frage der Erdachse, der Erdachsenneigung und der Präzisionsbewegung um die Erdachse. Und wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, dann spielt nicht nur dieses Astronomische eine Rolle, sondern dann spielt auch die Frage der Kontinentalverteilung eine Rolle. Wo waren die Kontinente, wo waren die Meere? Auch das ist ganz wesentlich für das Klima. Das Meer dämpft jede Temperaturänderung, liefert auch Feuchte, während große Kontinente immer wesentlich extremere Klimate aufweisen. Und wenn Sie sich das hier anschauen, dann haben wir also hier ungefähr die letzten 3 Millionen Jahre, wovon eben die letzte ungefähr 1 Million nicht ganz, haben wir diese 100.000-jährigen Zyklen von Eiszeiten und davor wird es ganz viel unruhiger. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, also zuerst wenn wir uns das anschauen, das ist ungefähr die Periode, also diese letzten 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen Jahre, wo es schon Menschen gegeben hat. Das heißt, der Mensch hat diese gewaltigen Klimaveränderungen eben durchaus mitgemacht und das war schon auch wirklich ein aufrechtgehender Mensch, der auch in Gemeinschaften gelebt hat und im Grunde genommen unsere Vorfahren. Die haben also das alles schon mitgemacht und sind damit ganz gut zurande gekommen. Wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, und das ist wieder eine etwas kompliziertere Darstellung, aber wenn wir hier uns anschauen, das sind die letzten 300 Millionen Jahre, dann sieht man, dass es schon einmal sehr warm war, dann ist es sehr kalt war, dann ist es allmählich wärmer geworden. Das war hier und dann ist es wieder kälter geworden und wir sind jetzt hier. Aber innerhalb dieser Kaltzeit haben wir jetzt eine relative Warmzeit. Das heißt, wenn Ihnen jemand sagt, es war doch schon vor Millionen Jahren viel, viel wärmer, ja, war es, stimmt. Heißt aber nicht, dass wir mit dieser Erwärmung, die bevorsteht, gut umgehen können. Es hat eben damals überhaupt noch keine Menschen gegeben und selbst wenn es welche gegeben hätte, nicht so viele, wie es heute gibt. Das heißt, wenn man von Klimawandel redet, es hat in der Vergangenheit schon fast alles gegeben. Die Aussage, das hat es doch schon einmal gegeben oder es war schon viel Ärger, stimmt, aber es ist keine Beruhigung für das, was uns bevorsteht. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was man verstehen muss, weil sonst glaubt man immer, die Wissenschaft ist sich nicht einig. Die einen sagen, das ist ganz fürchterlich, was jetzt passiert, und die anderen sagen, das hat es ja schon gegeben. Und beides stimmt. Ja, vielleicht nur ganz kurz, woher wissen wir das alles? Die Thermometer hat es ja noch nicht gegeben zu der Zeit. Das sind alles indirekte Informationen. Das sind Informationen, Baumringe habe ich schon erwähnt, die reichen natürlich nicht ganz so weit zurück, aber Baumringe sind Sedimente in den Seen, in den Ozeanen. Es sind natürlich Eisbohrkerne, es sind Spuren, die man von Gletschern findet. Also eine Fülle von indirekten Informationen. Und indirekte Informationen bedeuten natürlich auch, dass sie nicht extrem genau sind, weder was die zeitliche Auflösung betrifft, also wenn Sie fragen, wie war das im Jahr 2.700.365 Jahre vor heute, kann Ihnen kein Mensch beantworten. Ist eigentlich auch unwichtig. Das heißt, je weiter wir zurückschauen, desto verschwommener wird das Bild und desto ungenauer wird das Bild. Das heißt aber nicht, dass wir keine Ahnung haben, was damals war. Ja, und wenn wir es dann kurzzeitig heraufgehen, dann gibt es eben solche Sachen wie Chroniken, wie Legenden, wie Bilder, bis hin dann zu der Zeit, wo es tatsächlich Messungen gibt. Und selbst Messungen sind nicht das Ende des Problems, denn auch bei Messungen, wir haben ja nicht die ganze Erde gepflastert mit Thermometern. Das heißt, wir müssen aus den einzelnen Messungen auf eine Gesamttemperatur schließen. Und das kann man natürlich auch unterschiedlich machen. Selbst da gibt es also geringfügige Abweichungen. Deswegen kommt man zum Beispiel zum Ergebnis, dass eine amerikanische Gruppe meint, das Jahr 2008 war das wärmste und eine andere meint, das Jahr 2010 war das wärmste. Macht auch keinen wirklichen Unterschied. Aber man muss nur verstehen, dass die Wissenschaft immer präziser wird, aber letzten Endes immer eine Unsicherheit drinnen bleibt. Um die kommt man nicht herum. Warum ist das, was wir jetzt erleben, anders als das, was vorher erlebt wurde? Die Ursachen sind anders. Ich habe es jetzt schon gesagt, in der Vergangenheit ist die Ursache für den Klimawandel eher beim astronomischen gelegen, bei der Kontinentalverschiebung gelegen. Und jetzt geht es um die Zusammensetzung der Atmosphäre. Und die Tatsache, dass wir CO2 in die Atmosphäre eingebracht haben, in einem Ausmaß, wie es auch schon vor vielen Millionen Jahren war, aber wie es nicht mehr in den letzten 600.000 Jahren war. Und das sehen Sie hier, wenn Sie diese rote Linie verfolgen, das ist die CO2-Konzentration, die geht parallel mit den Eiszeiten, mit der Temperatur mit. Die zwei Größen sind unheimlich stark verschränkt. Aber in den letzten 150 Jahren haben wir einen Anstieg geschafft, der uns von einer Bandbreite von 180 bis 280 ppm auf 380 ppm gehoben hat. Und das haben wir verursacht durch unsere...
Wodurch wurde das früher verursacht?
Die Schwankungen.
Ja, das hängt, diese CO2, diese
Schwankungen hängt mit der Temperatur zusammen. Bis vor kurzem war es so, dass die Temperatur das CO2 gesteuert hat. Aber wir haben jetzt CO2 hineingetan und jetzt steuern wir mit dem CO2 die Temperatur, weil die zwei so eng zusammenhängen. Auch das wieder ein typisches Skeptikerargument. Sie werden Ihnen da aus dieser Kurve Perioden heraussuchen, wo Sie zeigen, dass die CO2-Konzentration sich ändert nach der Temperaturänderung. Und das ist auch kein Wunder in dieser Phase, weil da hat eben die Sonne die Temperatur verändert und über die Temperaturveränderung hat sich dann die CO2-Konzentration verändert. Es hat auch Vulkane gegeben. Vulkane sind aber relativ kurzfristige Einflussgrößen. Also das, was an Vulkanen in die Atmosphäre reinkommt, das hält so ungefähr 2 Jahre in der Atmosphäre. Danach verschwindet es wieder. Danach ist wieder am Boden. Das heißt, das beeinflusst. Man sieht es, also wenn man die Temperaturreihen anschaut, da sieht man auch diese Abkühlungen, die durch Vulkane entstehen. Aber das ist so größenordnungsmäßig 1, 2, vielleicht einmal 3 Jahre. Also das ist sehr kurzfristig. Wieso hängen die zwei, CO2 und Temperatur, so eng zusammen? Zum Beispiel das Meer. Das Meer enthält sehr viel Kohlendioxid und wenn man das Meer erwärmt, dann gast es aus, so wie jede Mineralwasserflasche. Wenn Sie die in der Wärme stehen lassen, gast sie aus und die meisten würden sagen, nachher hat es einen Farbengeschmack. Also da fehlt dann das CO2 drinnen. Und umgekehrt, wenn das Meer abgekühlt wird, dann kann es aus der Atmosphäre mehr CO2 aufnehmen. Im Moment ist das Meer nicht gesättigt mit CO2. Das heißt, es nimmt aus der Atmosphäre noch CO2 auf, was dazu führt, dass die Klimaerwärmung langsamer vor sich geht, als sie sonst würde, aufgrund unserer Emissionen. Wir wären also viel schlechter dran, wenn das Meer nicht ständig was aufnehmen würde. Allerdings birgt das eine ganz andere Gefahr in sich, nämlich, dass der Ozean versauert. Viel CO2 im Ozean bewirkt einen höheren Säuregehalt. Und das ist eine der großen Sorgen, die wir haben, dass völlig unabhängig vom Klimawandel, allein durch die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, der Ozean versauert und damit das ganze ozeanische Leben über den Haufen geworfen wird. Wie, wissen wir noch nicht genau. Dazu fehlt es noch an sehr viel Information. Die zweite Möglichkeit ist natürlich über die Pflanzen. Wenn mehr CO2 in der Atmosphäre ist, wachsen die Pflanzen zwar besser und nehmen daher mehr auf, aber umgekehrt gibt es irgendwo Grenzen, wo sie dann wieder anfangen abzugeben. Das heißt, da gibt es ein kompliziertes Zusammenspiel, das aber zu einer unheimlich engen Koppelung zwischen CO2-Konzentration und Temperatur führt. Und das sieht man in diesen Kurven, die laufen wunderschön parallel und waren eben bis vor 150 Jahren so etwa, war immer die Temperatur das Treibende und das CO2 ist mitgegangen. Und jetzt haben wir angefangen, CO2 in die Atmosphäre zu bringen, jetzt zieht das CO2 die Temperatur mit. Also auch da, wenn Ihnen jemand sagt, war doch in der Vergangenheit anders, ja, es war anders, aber das ist nicht ein Grund, warum es jetzt so ausschaut. Also wenn Sie Kopfe haben, kann das sein, dass sie zu viel oder zu wenig getrunken haben. Und das ist tritt immer wieder auf. Aber es kann auch sein, dass sie sich gegen die Tür gerannt sind und sich den Schädel angehaut haben. Also es gibt verschiedene Ursachen mit derselben Wirkung. Und das ist so. Wir haben jetzt eine andere Ursache. So. Warum glaube ich, dass ich das so mit so einer Sicherheit sagen kann? Das wird jetzt eine sehr schwierige Frage zu beantworten, weil wir in der Wissenschaft nichts streng beweisen können. Es ist nicht möglich, es ist grundsätzlich nicht möglich, einen strengen Beweis zu führen, dass die CO2-Konzentration die Ursache für den jetzigen Klimawandel ist. Genauso wie es möglich ist, streng zu beweisen, dass wenn ich das loslasse, dass es hinunterfällt. Das haben Sie alle gelernt, dass die Schwerkraft das anzieht, aber das ist nichts anderes wie ein Erfahrungswert. Es ist kein strenger Beweis. Wir haben es tausendfach, millionenfach probiert, es hat immer gestimmt, deswegen glauben wir es. Ist auch sehr wahrscheinlich, dass es passiert. Aber einen strengen Beweis gibt es nicht. Und so ähnlich ist beim Klima. Einen strengen Beweis können wir nicht führen. Aber was wir tun können, ist, dass wir mathematische Modelle bauen, die sozusagen die Physik verstehen, wie kommt es zu dieser Veränderung, und diese Physik sozusagen in Formeln kleiden und mit diesen Formeln dann zunächst einmal die Vergangenheit nachvollziehen. Dass wir einfach sagen, nehmen wir an, es ist jetzt das Jahr 1900 mit der Ausgangslage 1900 und jetzt lassen wir die Modelle laufen und schauen, wie entwickelt sich die Temperatur. Wenn sie sich im Modell so entwickelt, wie sie sich in der Natur entwickelt hat, dann haben wir wahrscheinlich die wichtigsten Faktoren erfasst. Wenn sie was ganz anderes macht, dann fehlt uns was am Verständnis. Das ist die einzige sozusagen konsistente Möglichkeit, die wir haben. Wir können nicht sagen, gehen wir zurück in die vorindustrielle Zeit und lassen wir das Ganze noch einmal abwickeln, diesmal ohne fossile Brennstoffe. Diesen Versuch können wir nicht machen. Da haben es Experimentalphysiker leichter, aber wir können das nicht machen. Wir können es aber mit diesen Modellen machen. Und hier sehen Sie das Ergebnis so eines Vergleiches, wenn Sie das oben, die roten Kurven und die schwarze anschauen. Die schwarze ist die gemessene Temperatur und die roten Kurven geben sozusagen eine Vielzahl von Modellen wieder, die diesen Verlauf simulieren. Sie sehen da, das einzelne Jahr stimmt nicht unbedingt. Aber der Verlauf insgesamt, also dieser allmähliche Anstieg seit 1900 und dann ein Abfall so um 1960 und dann ein neuerlicher Aufschwung, der stimmt. Und Sie sehen auch die Einschnitte, die zum Beispiel auf die Vulkane zurückzuführen sind. Also das können wir schon recht gut. Und wir sind daher recht zuversichtlich, dass unsere Modelle die Realität gut wiedergeben. Ja, jetzt kann man natürlich, wenn man so ein Modell hat, kann man mit dem Modell experimentieren oder spielen. Und da kann man sagen, was ist, wenn ich jetzt das CO2 konstant lasse? Also 1900 und wir tun so, als ob es eben wirklich wieder vorindustrielle Revolutionszeit wäre und wir haben keine CO2-Zunahme. Und da sehen wir das untere Bild, da geben die Modelle dann die blauen Kurven. Und was man sehr deutlich sieht, ist, dass gerade in den letzten Jahrzehnten die gemessene Temperatur stark steigt, während die dann mit den Modellen berechneten konstant bleibt bzw. sogar sinkt. Und es gibt keine Theorie, keinen Modellansatz, der diesen Anstieg der letzten Jahrzehnte beschreibt, außer dem der CO2 und anderen Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre. Und das gibt uns die Zuversicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das heißt nicht, dass wir alle Details wissen, das heißt nicht, dass es nicht noch viele Fragen gibt, aber die wesentliche Aussage, da sind wir sehr zuversichtlich, dass das jetzt schon stimmt, dass das schon der Realität entspricht. So, ein Blick in die Zukunft müssen wir aber doch noch machen. Wenn wir solche Modelle haben, dann können wir eben auch in die Zukunft schauen. Dann können wir zwar nicht Prognosen machen, aber wir können sogenannte Szenarien berechnen. Wir können sagen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn die CO2-Konzentration auf 500 Parts per Million ansteigt oder auf 700 Parts per Million oder was immer? Und das ist hier geschehen. Da gibt es jetzt verschiedene solcher Szenarien. Und die Szenarien, die hier dargestellt sind, sind Szenarien, die sozusagen von einem sehr optimistischen ausgehen. Das ist das unterste, diese unterste hier grüne Linie. Die ergibt für Ende des Jahrhunderts einen Temperaturanstieg von 1,8 Grad gegenüber den 90er Jahren oder 2,3 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Das ist der Bezugszeitraum, den die Politiker immer verwenden, vorindustrielles Niveau. Also das optimistische Szenario plus 2 Grad Ende dieses Jahrhunderts. Und wie gesagt, das ist nicht weit weg, das ist ein Drittel Baumleben weit weg, also nicht unendlich weit weg, plus 2,3 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau. Das ist ein optimistisches Szenario. Die Politiker streben 2 Grad an, dieses Szenario ist 2,3, also ein bisschen über dem. Sie sehen aber hier auch ein Szenario, das bei 4,6 bzw. 5,1 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau liegt. Und das ist das Szenario, bedauerlicherweise, wo wir uns im Moment gerade hinbewegen. Wenn wir uns einfach die Treibhausgasemissionen anschauen, dann sind wir unterwegs in Richtung auf plus 5 Grad Ende dieses Jahrhunderts. Da sind Unsicherheiten drin, vielleicht sind es nur plus 4, vielleicht sind es auch plus 6. Also irgendwo in diesem Bereich liegt das Ende des Jahrhunderts, wenn wir so weiter tun wie bisher.
Und Entschuldigung, ist das zum Beispiel schon eingerechnet, dass es Weltregionen wie China gibt, die gerade in den wirtschaftlichen Aufschwung gehen. Das ist eingerechnet.
Das ist eingerechnet. Und zwar bei diesem plus 5 Grad Szenario ist eingerechnet, dass dieser Aufschwung und der gewachsene Energiebedarf vor allem fossil abgedeckt wird, was wir im Moment tun. Österreich nicht besonders, aber Deutschland zum Beispiel investiert massiv in die Erneuerbaren, aber gemessen am gesamten globalen Volumen Energie sind die Erneuerbaren noch vernachlässigbar wenig. Da ist wirklich die fossile Energie, Öl und in zunehmendem Maße leider auch Kohle, die pro Energieeinheit, die wir nutzen können, wesentlich mehr Treibhausgase in die Atmosphäre einbringt, in zunehmendem Maße. Und das ist vor allem in China der Fall. Wobei, das muss man auch dazu sagen, damit nicht China jetzt gleich als der böse Buhmann dasteht, China hat mehr Windkraft wie der Rest der Welt zusammen, hat die führende Solartechnologie und so weiter. Also China ist auch in Erneuerbaren unheimlich schnell unterwegs und wird wahrscheinlich uns alle schnellstens überholen, aber gleichzeitig, weil es so ein riesiges Land ist mit so einer enormen Bevölkerung, mit einem ungeheuren Wirtschaftswachstum, und das muss einem schon bewusst sein, Wirtschaftswachstum ist immer Ressourcenverbrauch, ist immer Energieverbrauch. Also wenn ich ein Wirtschaftswachstum in ungefähr so zweistelliger Prozentzahl habe, plus 10% oder sowas, dann heißt das Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch plus ungefähr 10%. Und das muss von irgendwo herkommen. Und das kommt im Moment nicht von Erneuerbaren, das kommt noch von Fossilen. Und das ist also da mit drinnen. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie das in der Welt ausschaut, wenn sich diese Veränderung, also bis Ende dieses Jahrhunderts. Sie sehen links unten die Jahreszahlen, das hat 1950 begonnen und jetzt sind wir bei 1980 so etwa. Und die Farbänderungen, die sich jetzt allmählich einstellen, Sie sehen es in der Polarregion schon kommen, da gibt es eine Skala, wenn es rötlich wird, sind es plus 2-3 Grad, wenn es gelblich wird, sind es schon über 6 Grad und wenn es weißlich wird, sind es über 12 Grad. Und Sie sehen jetzt in den 20er Jahren sind die Kontinente schon leicht rötlich, die Polarregion ist schon im Bereich von plus 6 Grad. Jetzt Mitte des Jahrhunderts, wir nähern uns jetzt Mitte des Jahrhunderts, da sind die Ozeane schon rot, das heißt die Ozeane haben schon plus 3 Grad, die Kontinente sind schon im Bereich von plus 6 Grad so etwa. Und jetzt kommt gleich der Himalaya wieder vorbei, Sie sehen ihn hier, den gelben Fleck. Die Gebirgsregionen gehen schneller, da verändert sich die Temperatur schneller. Und Ende des Jahrhunderts schaut die Welt einfach völlig anders aus. Wir haben in diesem Szenarium durchgehend einen Temperaturanstieg von über 3 Grad, im Mittel 5 Grad, auf den Kontinenten deutlich über 6 Grad bis hin zu 10 Grad und in den Polarregionen über 12 Grad. Das ist das, wovon wir reden, wenn wir sagen im Mittel 5 Grad. Und das heißt, das ist dann bei uns nicht 5 Grad, sondern wesentlich mehr. Und das ist eine völlig andere Welt. Da schauen unsere Wälder total anders aus. Da schaut unsere ganze Umwelt ganz anders aus. Und da schaut natürlich unsere Wirtschaft völlig anders aus. Und vermutlich auch unser Sozialgefüge völlig anders aus. Weil wir mit solchen Veränderungen nicht umzugehen wissen. Das sind Veränderungen, mit denen wir einfach nicht umgehen können. Ich glaube, ich werde hier aufhören, obwohl ich noch einiges über den Wald mit habe. Aber
vielleicht können wir trotzdem noch mit dem
Wald kurz, dass wir uns noch das Szenario jetzt etwas verfeinern. Vielleicht haben wir jetzt gesagt, das wird ganz anders sein, der Wald. Welches Szenario gibt es? Welches Bild kann man da haben? Welche Baumarten wird es zum Beispiel nicht mehr geben oder welche Gegenden werden ohne Bäume sein und vor allem was wird vom Mengengefüge, Wald ist ja Mengengefüge im Klima, wird das für Auswirkungen haben?
Also da sehen Sie den Wald über Österreich oder zumindest die Regionen, wo die Fichte zum Beispiel wächst. Das ist da heroben alles, was grünlich ist, ist klimamäßig geeignet für die Fichte. Und wenn wir Ende des Jahrhunderts jetzt nicht plus 5 Grad, sondern nur plus 3 Grad haben, dann sehen Sie, also global gesehen, das heißt in Österreich doch auch mehr, in Österreich sind es dann eben in der Größenordnung von plus 5 Grad, dann sehen Sie, dass alle diese Regionen für die Fichte nicht mehr geeignet sein werden. Das heißt, im Großen und Ganzen bleibt in Österreich für die Fichte, bleiben ein paar Hochlagen, sofern sie nicht schon zu hoch sind, wo es einfach Fels ist und kein Boden mehr da ist. Das heißt, die Fichte, die jetzt der dominante Baum ist, wie Sie ja richtig einleitend gesagt haben, der wird einfach nicht mehr das Bild, das Waldbild Österreichs prägen.
Das heißt, nach unserem jetzigen Wissensstand ist es eigentlich vollkommen unvernünftig, irgendwo Fichte aufzuforsten.
Zumindest Monokulturen sind völlig unsinnig. Dass vereinzelt eine Fichte dabei ist, kann ich mir durchaus vorstellen.
Und welche Bäume werden aber das aushalten? Naja,
schauen wir uns an, wie das mit anderen Baumarten ist. Und jetzt für Oberösterreich. Sie sehen die jetzige Situation, das sind also für Buche, Kiefer, Fichte und Eiche, sind wieder dunkelgrün besonders geeignet, hellgrün geeignet und gelblich weniger, aber rot dann ungeeignet für Buche, Kiefer und Fichte und Eiche. Und wenn man das jetzt für die Buche sich anschaut, wie schaut es Ende des Jahrhunderts aus, dann sieht man, dass das da einfach die manche Bereiche hier in diesem Bereich hier nicht mehr geeignet sind für die Buche. Sie zieht sich sozusagen auch höher auf höhere Lagen zurück. Bei der Kiefer, also zuerst kommt die Fichte, gut, die kennen wir schon, also Fichte wird es auch in Oberösterreich kaum mehr geben, vielleicht eben in den höheren Lagen hier im Vorgebirge. Bei der Kiefer ändert sich nicht so viel, die Kiefer mag Wärme relativ gern, das heißt, die kommt damit ganz gut zurecht, kommt auch mit trockeneren Sommern zurecht. Also die Kiefer könnte durchaus eine Baumart sein, die sich weiter hält. Und die Eiche verlagert sich auch. Die Eiche verlagert sich, sozusagen kann viel größere Flächen dann in viel größeren Flächen auftreten, weil sie auch mit der größeren Wärme durchaus zurechtkommt. Trotzdem ist die Eiche natürlich jetzt nicht unbedingt der Wirtschaftsbaum, weil sie einfach sehr langsam wächst und nicht das bringt, was man sich jetzt von der Fichte erwartet hat. Und daher gibt es eben auch die Diskussionen, wie könnte ein zukünftiger Wald ausschauen. Und das sind Diskussionen, die durchaus im Gang sind. Ein ganz wesentliches Kriterium ist, Sie haben gesehen, wie steil diese Temperaturkurven nach oben gehen.
Das heißt, Bäume, die wir jetzt pflanzen, müssen die nächsten 100 Jahre aushalten. Das heißt, sie müssen einen Temperaturunterschied von ungefähr 4 Grad aushalten. Als Junge haben sie es eher kühl und je älter sie werden, desto wärmer und trockener wird es im Sommer. Und das ist nicht so ganz einfach. Und nachdem wir nicht so ganz genau wissen, wie das Klima sich wirklich weiterentwickeln wird, ist es nicht klug, auf einen bestimmten Baum zu setzen. Das heißt, es macht sehr viel Sinn, Mischwälder zu pflanzen. Also wirklich unterschiedliche Baumarten, sodass sich die jeweiligen Baumarten, für die halt das Klima passt, durchsetzen können. Das ist natürlich wirtschaftlich nicht so interessant, weil es von der Betreuung her und vom Management wesentlich aufwendiger ist. Aber für die Gesundheit des Ökosystems ist es ganz wesentlich. Und das Ökosystem Wald hat ja eine Vielzahl von Funktionen. Die meisten von uns kennen es als Erholungsfunktion, wo es also, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion hat. Aber es hat natürlich darüber hinaus auch Funktionen, wie zum Beispiel die Stabilität der Hänge garantieren oder auch als Wasser, als Aufnahmegebiet für Wasser. Regen kann in Wäldern unheimlich gut aufgenommen werden, versickern und rinnt nicht sofort ab, verursacht nicht Überschwemmungen. Also der Wald hat eine Vielzahl von Funktionen, war bis vor kurzem auch wirklich der Hort der Biodiversität. Nicht? Da hat man gesagt, ja, die Landwirtschaft hat die Biodiversität einigermaßen zerstört, die konventionelle Landwirtschaft, aber im Wald haben wir noch die Biodiversität. Jetzt mit diesen schnellen Umtriebswäldern, wo man versucht, auch den Wald zu nutzen für Energiezwecke, wird das schon kritisch. Und da kann es durchaus auch sein, dass die Wälder, so wie wir jetzt unterwegs sind, wo es jetzt gerade im Moment hingeht, dass die Wälder auch eine Biodiversitätswüste werden. Weil wenn ich alles herausnehme aus dem Wald, um es irgendwie energetisch oder sonst wie zu nutzen, dann bleibt auch für die Tiere nichts über. Und auch für die Vielfalt im Wald nichts über. Das heißt, wir sollten wieder hin zu einem vielfältigeren, zu einem diversitäreren Wald kommen, der ist resistenter gegenüber dem Klimawandel und erfüllt auch die anderen Funktionen wesentlich besser.
Eine letzte Frage noch von meiner Seite. Wie ist der Zusammenhang zwischen Temperaturanstieg und Niederschlag? Also bei Fichte haben wir das Thema, braucht viel Wasser, weil Flachwurzler. Jetzt müsste ja Temperaturanstieg nicht unbedingt heißen, dass es auch weniger Niederschlag gibt, oder?
Nein, muss es nicht heißen. Der Niederschlag ist, da sind wir viel unsicherer als bei der Temperatur. Die Temperatur ist relativ klar, zwar nicht im Detail, wie es in welchem Jahrzehnt ausschauen wird, aber dass insgesamt dieser Anstieg ist, das ist ziemlich klar. Aber beim Niederschlag ist es nicht so klar, es ist auch viel differenzierter, räumlich differenzierter. Was für den alpinen Raum vermutlich gilt, das zeigen die meisten Modelle, zeigen dieses Ergebnis, ist, dass es im Winter eher mehr regnen wird, zum Teil als Schnee. Es kann durchaus starke Schneejahre geben, weil wenn es gerade unter 0 Grad hat, aber nicht viel drunter, dann kann natürlich sehr viel Schnee fallen. Also warme Winter sind oft schneereiche Winter. Aber sie werden nicht so häufig sein, wie sie in der Vergangenheit waren. Das heißt, wenn es noch wärmer ist, dann fällt halt da mehr Niederschlag in Form von Regen. Also wir werden im Winter auch viel Regen haben. Und im Sommer wird es eher trocken sein. Also im Sommer eher trockener. Und das, was an Niederschlag fällt, eher in Form von heftigen Schauern. Das heißt, starke Regen und dann Trockenheit, Hitze und dann wieder starke Güsse und die nächste Trockenperiode. Das ist weder für den Wald noch für sonst irgendeine Pflanze eine besonders angenehme Entwicklung. Ich meine, das ist so typisch das, was Wüstenpflanzen kennen, nicht? Trockenheit und dann irgendwann regnet es. Aber das ist also nicht das, was unsere Vegetation sich wünscht.
Und wir uns wahrscheinlich auch nicht. Okay, danke Frau Professorin Grom-Kolb für diese erste Runde. Ich darf Sie jetzt um Ihre Wortmeldungen bitten. 1, 2... Bitte einfach mit Handzeichen und Sie bekommen ein Mikro. 3. Ja, bitte.
Frau Professor, bitte, sind die häufigen Starkregenereignisse der letzten Zeit nicht eine Folge der vermehrten Staubbildung, der ja sicher auch hochgewirbelt wird und große Luftmoleküle ziehen bekanntlich auch die Feuchtigkeit an. Aber es hängt sicher mit der Temperatur auch zusammen, in welchen Luftschichten Sie diese großen Regentropfen oder gar Hagelkörner bilden. Und die zweite Frage wäre, ist die Tanne ein geeigneter Ersatz für die Fichte und regelt sie die Natur eh von selbst oder müsste man da ein bisschen nachhelfen? Danke.
Gut. Also zur ersten Frage. Danke, ich habe. Es stimmt, dass damit Regen entsteht oder auch Hagel entsteht, braucht es in der Regel irgendeine Art von Kondensationskeim. Nur die Atmosphäre hat keinen Mangel an solchen. Im Großen und Ganzen gibt es genug davon, unabhängig davon, ob wir Staub produzieren oder nicht. Das heißt, die starken Niederschläge der letzten Zeit hängen nicht wirklich damit zusammen, dass wir mehr Staub in die Atmosphäre eingebracht haben. Da war immer schon genug da. Staub ist jetzt ein Pauschalbegriff. Das kann zum Beispiel Meersalz sein. Meersalz ist ein ausgezeichneter Keim, Kondensationskeim, und davon gibt es wirklich viel in der Atmosphäre. Das heißt, wir müssen nicht, also wir sind nicht darauf angewiesen, dass zusätzlicher Staub eingebracht wird, um Niederschläge zu erzeugen. Dass sie heftiger werden, hängt durchaus mit der Temperatur zusammen. Wenn es die Luft wärmer ist, dann kann sie mehr Feuchte, dann kann mehr Feuchte in der Luft enthalten sein. Und das heißt, wenn es zum Regen kommt, durch irgendwelche Aufwärtsbewegungen oder so etwas, dann kann es auch heftiger regnen. Und das ist der Zusammenhang, der eher eine Rolle spielt. Die zweite Frage war die Tanne. Die Tanne ist nicht wirklich der Baum, der diskutiert wird. Das, was die Forstkollegen diskutieren, ist die Douglasie. Die Douglasie als im Grunde genommen ein bei uns nicht heimischer Baum, der aber auf die Klimaverhältnisse möglicherweise sehr gut eingestellt sein könnte.
Wo kommt die jetzt vor?
Sie kommt in wärmeren Regionen vor, in Amerika zum Beispiel, also im amerikanischen Kontinent, durchaus auch relativ weit nördlich. Und da entsteht natürlich die Diskussion, sollen wir eine fremde Baumart hier anpflanzen oder sollen wir nicht viel mehr schauen, woher kommen unsere heimischen Bäume, zum Beispiel die Lärche, aber auch woher kommen die Fichten, woher kommen die Tannen. Und die Bäume, die wir haben, kommen aus ganz unterschiedlichen Regionen. Das kann man mit genetischen Tests kann man feststellen, wo war die Ursprungsregion. Und wenn man also Bäume sozusagen vermehrt, die eher aus wärmeren Regionen ursprünglich kamen, dann hofft man, dass man damit besser sich an den Klimawandel anpassen kann. Aber da stehen wir noch ziemlich am Anfang. Da gibt es eine Fülle von Untersuchungen, die derzeit laufen, aber sie sind recht aufwendig und da stehen wir noch ziemlich am Anfang. Und daneben tobt eben dieser eigentlich Richtungsstreit. Nehmen wir eine fremde Baumart oder versuchen wir mit heimischen Baumarten dem Klimawandel gerecht zu werden?
Ich habe mir früher mal vor 25 Jahren haben sie mit Computern und so weiter hochgerechnet mit den Jahreszeiten. Jetzt sind sie stolz auf den Computer, jetzt rechnen sie für die Wärme.
Würden Sie Ihr Mikrofon bitte
tun?
Danke.
Haben Sie es verstanden?
Ja, ich habe schon verstanden. Ja.
Danke.
Man muss ein bisschen dem nachgehen, und das haben wir auch getan, dem nachgehen, wer hat wann gesagt, es gibt eine Eiszeit. In Österreich hat es ein ganz berühmtes Buch gegeben, Die Gletscher kommen wieder, von Peter Müller, glaube ich, hat er geheißen. Das war ein Journalist. Das heißt, man muss sich schon ein bisschen anschauen, wer hat was gesagt. Es hat, das ist richtig, in dieser Phase der 60er Jahre, wo die Temperatur gesunken ist, haben die Leute einfach extrapoliert und haben gesagt, es wird kälter, also kommt die Eiszeit, weil auch von der Dauer der Warmperiode her, wenn man das vergleicht mit der vor 100.000 Jahren und vor 200.000 Jahren, dann wäre man durchaus auf Meinung, sie könnte jetzt zu Ende gehen. Tatsächlich inzwischen sind die Leute der Meinung, dass wenn sie die astronomischen Verhältnisse berücksichtigen, dass es dann in entweder 20.000 oder dann eine Periode später 60.000 Jahren zu Ende gehen würde. Also ja, natürlich, es gibt immer wieder Strömungen, wo ein Teil der wissenschaftlichen Community meint, es wird doch kälter oder wärmer, aber sozusagen dieser globale Temperaturanstieg und diese Sicherheit mit dem Verständnis der Prozesse, das wir jetzt haben, haben wir noch nicht gehabt früher. Also da ist wirklich was weitergegangen. Trotzdem, ich habe es gesagt, einen strengen Beweis können wir nicht führen und Überraschungen gehören zur Wissenschaft dazu. Nur denke ich, wenn unsere derzeitige, ich nenne es Hypothese, vom Klimawandel stimmt, dann sind die Konsequenzen so dramatisch, dass wir alles dran setzen müssen, das zu verhindern. dass das eintritt. Das heißt, wir müssen alles dran setzen, um die Emissionen zu reduzieren und uns vorzubereiten auf die Veränderungen, also zum Beispiel im Wald anzupassen. Sollte sich dann erweisen, dass doch irgendwo ein Denkfehler drinnen war und dass alles doch nicht so schlimm ist, ja, dann haben wir Energie gespart, ist nicht besonders schädlich. Dann sind wir auf Erneuerbare umgestiegen, müssen wir sowieso, weil die Fossilen zu Ende gehen. Das heißt, wir werden in Wirklichkeit nichts getan haben, was wir nicht sowieso auch tun müssen. Wir werden es vielleicht ein bisschen schneller getan haben und das kann uns nicht schaden. Daher sehe ich das als sozusagen ein gutes Risikomanagement, dass wir die Klimawandelbedrohung ernst nehmen, weil sie uns genau dorthin führt, wo wir ohnehin hin müssen. Wäre sie diametral entgegen, sozusagen wären die Zweifel, wäre es wichtiger, diese Sicherheit zu schaffen, dann würde man vielleicht sagen müssen, naja, versuchen wir noch mehr Sicherheit zu gewinnen. Aber ich bin überzeugt, dass wir alles wissen, was wir wissen müssen, um die Maßnahmen, die ohnehin vernünftig sind, zu setzen. Bitte.
Bitte. Bei dem ständigen Temperaturanstieg habe ich gelesen, dass die Permafrostböden auftauen. Und meine Frage, ist das jetzt in das Modell eingerechnet, wenn dann wirklich das auftaut, oder ist das da noch nicht dabei? Bei den 5 Grad, was Sie da gesagt haben, weil da ist immer so dramatisch gesagt und da wird es noch viel dramatischer.
Ja, also bei den 5 Grad Berechnungen sind die Methanfreisetzungen aus dem Auftauen der Permafrostböden noch nicht dabei. Genauso wie nicht dabei ist, was aus den Ozeanen austreten könnte an Methan bei der Erwärmung der Ozeane. Das heißt, es sind noch eine ganze Reihe von sogenannten Rückkopplungsmechanismen, die zusätzlich noch dazukommen könnten. Und das Erschreckende ist, dass ganz gleich welche Mechanismen man sich anschaut, fast immer unterschätzen wir es jetzt und es kommt wahrscheinlich noch schlimmer.
Also wenn das passiert, dann ist die Erwärmung noch höher als angenommen.
Das ist sozusagen ein, wenn es wärmer wird, taut der Permafrost, dabei wird Methan freigesetzt, Methan ist ein Treibhausgas, dadurch wird es noch wärmer, dadurch taut noch mehr Permafrost, es wird noch mehr Methan freigesetzt. Es ist ein sich selbst verstärkender Prozess. So wie wir es derzeit schon erleben im Schmelzen des Eises in der Arktis. Auch das ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Es ist nicht mehr so hell und weiß dort. Das heißt, die Reflexion der Sonne lässt nach. Es wird mehr absorbiert. Dadurch wird es wärmer. Es schmilzt noch mehr Eis. Auch das ist ein selbstverstärkender Prozess. Und das ist das, was den Klimawandel so erschreckend macht. Dass wir einfach Sachen lostreten, die dann nicht mehr zum Einfangen sind.
Mhm. Können wir ganz kurz nur eine Zwischenfrage, die Frage des Sauerstoffes besprechen. Die Bäume produzieren ja Sauerstoff, den wir als Menschen ja auch unbedingt brauchen, um leben zu können. Wie wird sich dieser Temperaturanstieg auf die Sauerstoffproduktion auswirken?
Also wenn der Sauerstoff zu einem Problem wird, dann ist das sehr, sehr weit in der Zukunft. Das kann durchaus sein. Es kann auch sein, also wenn die Temperatur wirklich so dramatisch steigt, also nicht 5 Grad, sondern dann noch weiter steigt, dann kann es durchaus sein, dass die Photosynthese überhaupt nicht mehr funktioniert. Also da sind wir noch sehr, also da ist man noch sehr im Unsicheren. Die Bäume sozusagen nehmen CO2 auf und geben Sauerstoff ab. Und die wichtigere Funktion ist im Moment das Aufnehmen von CO2. Solange der Wald wächst, ist weniger CO2 in der Atmosphäre. Das ist im Holz drinnen. Und wenn das Holz so verwendet wird, dann bleibt es auch lange drinnen. Wenn ich das Holz verbrenne, in der Hackschnitzelheizung oder sonst wo, ist es gleich wieder in der Atmosphäre. Das gilt zwar als CO2-neutral, aber es ist nur dann CO2-neutral, wenn ich nicht schneller verheize als nachwächst. Also sozusagen, wenn ich hinterm Haus einen Wald habe und ich verheize nicht mehr als ständig nachwächst, dann ist es CO2-neutral. Wenn der Wald in 5 Jahren weg ist, dann war das nicht CO2-neutral, sondern habe ich mehr CO2 hineingebracht, als der Wald in der gleichen Zeit an CO2 aus der Atmosphäre herausnehmen kann. Aber die Sauerstoffproduktion ist natürlich eine wichtige Funktion, aber wir haben im Vergleich sehr viel Sauerstoff in der Atmosphäre. Das heißt, der Engpass dort da passiert noch sehr viel anderes vorher, was die Menschen wahrscheinlich bedroht. Also unsere Ersticken an Sauerstoffmangel, das ist nicht die größte Gefahr, vor der wir stehen.
Okay, bitte.
Ja, also Jasser vom Landesforstdienst. Zur Frage noch einmal der Tanne. Also das stimmt, wir haben die Tanne vor kurzem durchgerechnet, ähnliche Karten. sie bringt in die höheren Lagen, wird sie wichtiger, das ist keine Frage. Aber in den tiefen Lagen ist sie praktisch chancenlos. Mhm. Vielleicht aber, Frau Besser hat das ohnehin schon angesprochen, haben wir mit Herkünften aus Süditalien, beziehungsweise rumänische, bulgarische Tannenherkünfte, die eine etwas bessere, oder Waliser Trockentannen, die etwas bessere Überlebenschancen haben. Aber das Problematik, die Problematik bei den Beratern der Waldeigentümern ist natürlich erstens einmal das, dass es keiner glaubt. Also wenn man die Fichte wachsen sieht, momentan enorme Zuwächse und man den Waldbesitzer sagt, du kannst damit Fichte nicht mehr weiterwirtschaften, du musst etwas anders setzen, ist das nicht einfach. Und das Zweite natürlich sind halt die Szenarien. Wenn man die IPCC, die Spreitung zwischen günstig und ungünstig ansieht, dann muss man sagen, dass das für eine Beratung äußerst schwierig ist. Mit 2 Grad Temperaturerhöhung wird man einigermaßen zurechtkommen. Wenn das 4 Grad ist, ist das komplett eine andere Welt. Also dann wird die Buche auch auf die Grenzen stoßen und wir können nicht alles in Eiche machen. Also das ist das andere Problematik.
Dankeschön. Danke für die Ergänzung, die, glaube ich, sehr wichtig ist. Die Spreizung in den Szenarien ist natürlich im Wesentlichen eine unserer Entscheidungen. Also wenn, es ist sozusagen nicht so sehr die Unsicherheit in der Wissenschaft, sondern es ist die Frage, was tun die Menschen? Wie viele von uns gibt's? Welche Energieform verwenden wir? Und wie denken wir? Denken wir umweltbewusst oder denken wir profitmaximierend? Das ist ein himmelhoher Unterschied. Und daraus, also zum Beispiel der Unterschied zwischen den 1,8 Grad und den 3,6 Grad, das ist der Faktor 2, der Unterschied sind unsere Entscheidungen. Aber natürlich für den Wald, es ist nicht die Entscheidung des Waldbesitzers, der allein kann es nicht machen, nicht? Aber das ist das Problem im Moment. Und im Moment, also wenn man sich anschaut, was in den letzten 10, 20 Jahren passiert ist, dann kann man nur sagen, immer den oberen Rand annehmen, weil bis jetzt haben wir noch nicht bewiesen, dass wir in der Lage sind, wirklich zu reduzieren.
Ich bin auch ein Forstmann wie der Kollege Jatzer und ich finde es also, ja? Und ich finde es also sehr gut, wenn man Klimawandel und Wald sozusagen zugleich behandelt. Denn der Wald ist eigentlich der Hauptfaktor für sehr vieles, was uns bewegt. Das Problem ist nur, in Österreich haben wir einen sehr guten Waldzustand, also relativ jedenfalls. Und die Probleme sind ganz woanders. Eben die jährliche Abholzung von Tropenwäldern und auch die Riesenwaldbrände und so weiter. Und andererseits die überhöhte Nutztierhaltung und überhaupt die Bevölkerungsexplosion mit allen ihren Folgen. Und ich finde also, dass mit Aufforstungsprojekten sehr viel geschehen könnte. Andererseits zeigt der Wald auch, dass er eine große Dauer eben bewirkt. Und zum Beispiel hat man unter der Basterze auch schon Waldreste gefunden. Die sind vielleicht 5000 Jahre alt, wo es halt damals gerade warm war. Und er ist eigentlich der Faktor, der eine langfristige Stetigkeit, die wir Menschen ja gerne hätten, bewirkt. Aber andererseits, die Natur macht eben Schwankungen, jetzt wieder mit den Sonnenflecken, da sagen sie, es wird eh wieder kälter und die Eiszeit steht uns auch noch bevor. Also es sind so viele Unklarheiten und ich schaue da lieber ins Internet zum Portal Klimawandel. Da sind also alle diese Faktoren recht gut zusammengestellt.
Dankeschön. Zur Eiszeit möchte ich etwas sagen. Vielleicht zunächst noch zu den Sonnenflecken. Das ist wieder eine Frage dieser Zeitskalen. Der Sonnenfleckenzyklus ist ein Zyklus von 11 Jahren, mit Maximum. Minimum, der spielt natürlich eine Rolle, aber im Vergleich zu dem, was wir an Klimawandel erleben, ist das ein kleiner Einfluss. Zur Eiszeit. Bis vor 5 Jahren, 8 Jahren, habe ich auch noch gesagt, sozusagen habe ich noch so eine Kurve gezeichnet, wo man gesehen hat, naja, wir sind da jetzt auf einem hohen Niveau und wir setzen jetzt einen Höcker drauf mit unserem menschlichen Klimawandel und dann irgendwann kommt wieder die Eiszeit. Es ist jetzt in Frage gestellt, ob es wieder eine Eiszeit gibt. Wir sind schon so weit außerhalb der Norm und haben schon so viele Größen verändert, dass es nicht sicher ist, dass dieser 100.000-Jahr-Zyklus wieder in einer Eiszeit mündet. Natürlich kommt wieder dieser Einfluss von den astronomischen Größen, aber das funktioniert nur, wenn es innerhalb des Erdklimasystems Rückkopplungsmechanismen gibt, die funktionieren. Und es ist durchaus möglich, dass wir die schon so gestört haben, dass die nächste Eiszeit nicht mehr kommt. Also das, was man früher gesagt hat, die nächste Eiszeit kommt bestimmt, das sollte man jetzt nicht mehr leichtfertig sagen. Das ist nicht mehr so sicher.
Bitte?
Okay. Mich interessiert das Einhergehen vom Ansteigen des Meeresspiegels durch die Erwärmung.
Ja. Der Meeresspiegel steigt aus mehreren Gründen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Es gibt andere Gründe auch, wie zum Beispiel, dass das Land sinkt oder sowas. Aber im Zusammenhang mit dem Klimawandel gibt es zwei wesentliche Gründe. Das eine ist die Erwärmung des Wassers und dadurch Ausdehnung, einfach eine thermische Ausdehnung. Das geht vergleichsweise schnell an der Oberfläche, aber bis dann das ganze Meer durchmischt ist, dauert es. Deswegen sind auch alle Veränderungen des Meeresspiegels extrem langfristig. Und das zweite ist das Schmelzen des Eises an Land, also Grönland-Eisschild, antarktisches Eis oder auch die Gletscher, Himalaya, Alpen und so weiter. Wenn die schmelzen, dann ist der Abfluss, landet eben im Meer und das führt zum Anstieg des Meeresspiegels. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts geht man von einem Anstieg des Meeresspiegels in der Größenordnung von einem halben, wahrscheinlich mehr, 80 Zentimeter bis über einen Meter aus. Langfristig, wenn wir das politische Ziel erreichen und den Temperaturanstieg bei 2 Grad stabilisieren, also wenn es gelingt zu erreichen, dass die Welt einfach auf einem 2 Grad höheren Niveau dann dahin fährt, dann heißt das langfristig, jetzt spreche ich von 1000 oder tausenden Jahren, ist das ein Meeresspiegelanstieg von 40 bis 50 Metern, der damit einhergeht. Also wenn sozusagen sich das Gleichgewicht eingestellt hat, wenn die Gletscher sich alle angepasst haben an die höhere Temperatur, das heißt ein Gutteil in den niedrigeren Lagen geschmolzen ist, von Grönland sehr viel weggeschmolzen ist und so weiter und das Meer sich durchmischt und erwärmt hat, dann haben wir einen Anstieg von ungefähr 40 bis 50 Metern. Das kann man sehr schön auch in der Vergangenheit sehen, weil der Zusammenhang zwischen Temperatur und Meeresspiegel ist ein sehr klarer. Nur es ist eben langfristig, es ist nicht etwas, was in 100 Jahren sich abspielt. Naja, und 40 bis 50 Meter Anstieg des Meeresspiegels, das ist schon was. Das betrifft einen ganz wesentlichen Teil der Menschheit, dort wo sie jetzt wohnen. Weil wir wohnen bevorzugt an Küsten. Und selbst ein halber Meter bis eineinhalb Meter so etwa betrifft die Riesenstädte, die alle an den großen Flussdelten liegen, wie Nil-Delta, Ganges-Brahmaputra-Delta, Mekong-Delta, Mississippi-Delta, ja von Städten wie Venedig und London natürlich genauso betroffen oder New York. Schon jetzt hat also London hat ja diese Sperre gegen Fluten und die haben sie früher ja so einmal im Jahr zumachen müssen, jetzt müssen sie schon mehrfach im Jahr zumachen. Venedig war früher alle paar Jahre überschwemmt, jetzt ist es schon mehrmals im Jahr, bis zu, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, 40 Mal im Jahr, also kommt man sehr viel vor, aber sehr häufig. Also das ist schon spürbar, obwohl der Anstieg, wenn man ihn in Zentimetern angibt, noch nicht so wahnsinnig viel ist im Moment, das sind glaube ich bei 10 Zentimetern.
Diese 80 Zentimeter sind in der ganzen Temperaturbreite gleich. Also egal, ob wir bei 2100 von 2 oder von 5 Grad reden.
Ja, das ist für ein eher eines der, also nicht 5 Grad, aber die 3,6 Grad. Für das Szenarium sind die 1,5 Meter bis Ende des Jahrhunderts. Aber die 0,5, die sind auf jeden Fall drinnen, weil wir ja jetzt schon so viel CO2 in die Atmosphäre eingebracht haben und das CO2 hält sich unheimlich lange in der Atmosphäre. Also nach 100 Jahren ist immer noch ein Drittel dieses CO2s drinnen. Das heißt, wir haben mit dem, was wir in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren in die Atmosphäre eingebracht haben, die nächsten 20 oder 30 Jahre schon bestimmt. Also die nächsten 20, 30 Jahre sind schon vorgegeben. Da ist ganz gleich, was wir jetzt an Emissionsminderung tun. die Erwärmung passiert auf jeden Fall. Das heißt jetzt nicht, dass es egal ist, was wir tun, weil das bestimmt dann die nächsten 20 bis 30 Jahre. Also es ist hoch an der Zeit, dass wir was tun, aber wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir, wenn wir jetzt auf die Bremse steigen, dass wir sofort stehen, sondern das hat einfach eine Trägheit und das dauert ungefähr 20 bis 30 Jahre, bis das, was wir jetzt tun, sich auswirkt. Wenn wir es aber jetzt nicht tun, dann sind wir auf einem wesentlich höheren Niveau, wo es dann erst wirksam werden muss.
Was sagen Sie zu einem Argument, wir können uns weitere Auflagen für unsere Industrie, vor allem für die Schwerindustrie, nicht mehr leisten, weil wir dadurch Arbeitsplätze, Wohlstand und so weiter riskieren. In anderen Teilen der Welt wird das trotzdem produziert werden. Was sagen Sie zu einem solchen Argument?
Das hat zwei Seiten. Das eine ist sozusagen das Triviale, das im Übrigen auch übersetzbar ist auf jeden einzelnen Betrieb. Es kann nicht der einzelne Betrieb sagen, und ich mache jetzt Klimaschutz im Extremen und stehe im Wettbewerb mit meinen Nachbarn, die das nicht tun. Das ist natürlich richtig und deswegen muss man auch schauen, dass man globale Übereinkünfte kriegt oder zumindest gesamteuropäische. Europa insgesamt hätte ja durchaus eine Macht, eine Wirtschaftsmacht, die was durchsetzen könnte. Und jetzt werden wir ja gerade sehen, ob sie für die CO2-Auflagen, für die den Flugverkehr wirklich Rückgrat beweisen und dabei bleiben, werden wir sehen. Der zweite Aspekt ist der, dass man bei diesen Überlegungen immer davon ausgeht, dass sozusagen die Entwicklung so weitergeht wie bisher und wenn wir Klimaschutzmaßnahmen setzen, dann geht es uns ein bisschen schlechter. Aber diese Annahme, dass die Entwicklung so weitergeht wie bisher, ist einfach falsch, weil sie wird nicht so weitergehen. Wir werden aufgrund des Klimawandels, wird die Wirtschaft so nicht weiter bestehen können. Es wird viele Bereiche treffen, die einfach systematisch und ganz gravierend umstellen werden müssen. Und wenn sie es nicht rechtzeitig tun, dann halt mit Katastrophen für diesen speziellen Zweig oder für diesen speziellen Sektor. Also dieses Maß, gegen das da immer verglichen wird, sozusagen weiter wie bisher oder wir tun was, das weiter wie bisher gibt's nicht. Punkt. Und das muss einmal in die Köpfe hinein, sodass man nicht sagen kann, das kostet mich jetzt so und so viel und wenn ich es nicht tue, kostet es nichts. Wenn ich es nicht tue, kostet es noch viel mehr. Der Nicholas Stern hat das, ein Ökonom, der früher bei der Weltbank tätig war, der hat das in einem Bericht an die britische Regierung im Jahr 2006 zum ersten Mal wirklich auf den Punkt gebracht, mit einem sehr gut recherchierten und ausführlichen Bericht. Und der hat gesagt, wenn wir Klimaschutzmaßnahmen treffen, kosten die global gesehen ungefähr 1-2% des globalen Sozialproduktes. Müssten wir investieren, um Klimaschutz betreiben zu können, so dass wir diese 2 Grad ungefähr einhalten können. Und wenn wir nicht betreiben, sondern immer nur die Schäden wieder gut machen und die Anpassungsmaßnahmen setzen, dann kostet das zwischen 5-20% des globalen Sozialproduktes. Das heißt, es kommt uns wesentlich teurer. Und was heißt das, es kommt teurer? Das heißt, die Wirtschaft leidet. Das heißt, dieses Maß, so wie jetzt, oder wir tun was, das ist einfach falsch. Es wird so nicht weitergehen. Bitte.
Was halten Sie von Geoengineering? Ist das ein Ausweg in die Zukunft oder nicht?
Also als Geoengineering versteht man, ich sage immer, großtechnologische Maßnahmen zur Lösung des Problems. Und eine Maßnahme, die sehr leicht vorstellbar ist, aber vielleicht nicht gerade die populärste im Moment, Gott sei Dank, ist, dass man Spiegel ins Weltall stellt, um die Sonnenstrahlung zurückzustrahlen, damit es nicht so warm wird bei uns, nicht? Und das ist durchaus machbar, denke mal, technologisch wahrscheinlich machbar. Man muss sich nur überlegen, wer entscheidet dann, welcher Teil der Erde, wie viel Sonne wann kriegt und wer da den Schalter in der Hand hat. Nicht? Dann wird einem ein bisschen mulmig bei dieser Vorstellung. Aber es gibt natürlich großtechnologische Maßnahmen, die tatsächlich verfolgt werden. Dazu gehört das sogenannte CCS. Carbon Capture and Storage. Das heißt, dass man aus den Abgasen von der Industrie oder von Kraftwerken CO2 herausholt, chemisch, und es irgendwie unter die Erde bringt. In ausgeförderte Erdgas- oder Erdöllager, Kohlelager oder auch in manche Teile, wo man sich einfach denkt, dort ist es, bleibt es erhalten, ohne dass es wieder an die Luft kommt. Und da wird im Moment sehr viel Energie hinein und sehr viel Geld hineingesteckt von der EU. Die EU fördert das ganz massiv. USA fördern es ganz massiv. Die Technologie ist nicht ausgereift. Ich weiß auch nicht, ob sie je ausgereift sein wird. Wie verlässlich können wir tatsächlich einen Einschluss im Boden sicherstellen? Die Frage stellt sich auch beim Atommüll. Wie sicher ist es da unten? Aber für mich ist noch was ganz anderes wichtig. Der Klimawandel ist im Grunde genommen ein Phänomen oder eigentlich ein Symptom dessen, dass wir unsere Erde übernutzen. Es ist nicht das Einzige. Wir haben die Biodiversität in einem ungeheuren Ausmaß reduziert. Beim Stickstoffkreislauf sind wir weit jenseits dessen, was das System selber wieder in Ordnung bringen kann. Beim Phosphorkreislauf sind wir nahe dran. Ich habe schon von der Versauerung der Ozeane gesprochen. Es gibt einfach sehr viele Bereiche, wo wir das Maß dessen überschritten haben, was dieses globale Ökosystem wettmachen kann. Und das hängt damit zusammen, was schon erwähnt wurde, dass wir einfach immer mehr Menschen werden und jeder von uns immer mehr haben möchte von allem. Und das heißt, wir übernutzen diesen Planeten gewaltig. Und jetzt kann man sagen, na, für den Klimawandel machen wir CCS, aber das trägt überhaupt nichts zum Biodiversitätsverlust oder zur Eindämmung des Biodiversitätsverlustes bei, das trägt nichts zum Stickstoffhaushalt bei. Das heißt, aus meiner Sicht ist es wesentlich vernünftiger, wir setzen bei der Ursache des Übels an, das heißt beim Ressourcenverbrauch der Menschen. Und dann sind wir automatisch, haben wir dann den Klimawandel, dann haben wir eine bessere Landnutzung, weniger Landwirtschaft, also weniger intensive Landwirtschaft, das hat für den Stickstoffhaushalt eine wesentlich positive Auswirkung. Das heißt, wir können wo ansetzen, wo wir viele von diesen Problemen auf einmal bearbeiten können, vielleicht nicht unbedingt alle lösen können, aber wenigstens in die richtige Richtung gehen. Und deswegen halte ich es für eine Vergeudung von Geld und von Zeit, wenn wir in diese großtechnologischen Lösungen versuchen zu investieren. Die viel Energie wieder brauchen. Ich würde mich nicht trauen zu sagen, ob es nicht irgendwann einmal sinnvoll ist, kurzfristig das doch als Zwischenlösung einzuplanen. Aber so wie es jetzt betrieben wird, ist das sozusagen die Lösung und alles andere hat dann Zeit. Nicht? Und das kann es nicht sein. Wir müssen alles andere tun und also erneuerbare Energieeffizienz, Bedarf senken. Und wenn wir trotz der großen Anstrengungen auf dem Sektor nicht zurande kommen, dann kann man sich überlegen, ob man vielleicht noch sowas macht. Im Übrigen wird Japan jetzt ein gutes Experiment in der Hinsicht werden. Also Japan muss im Moment dramatisch Energie sparen. Aufgrund von Fukushima und dem Schließen von anderen Kernkraftwerken sehr plötzlich, unerwartet, unvorbereitet. Das heißt, Japan muss jetzt ungeheure Anstrengungen machen. Und ich bin sehr gespannt, wie gut es ihnen gelingt. Sie sind ein sehr erfinderisches und eigentlich auch ein sehr, 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 wie soll ich sagen, ein Volk, das in der Lage ist, eine große Aufgabe anzugehen. Wenn es denen gelingt, müsste uns eigentlich allen auch gelingen.
Okay, bitte, der Herr, den ich jetzt
erzähle. Ja, danke. Also wenn ich mir die Maßnahmen kosmopolitisch anschaue, wie die auf der Welt verteilt sind, dann muss ich sagen, dass hauptsächlich der Westen, Europa, Amerika und die industrialisierten Länder nur technisch in der Lage sind, überhaupt Maßnahmen umzusetzen. Andererseits, wie wir auch von Herrn Gusenbauer vor kurzem gehört haben, spielt Europa, also wirtschaftlich, industriell, überhaupt keine Rolle mehr gegenüber dem, was uns in Asien erwartet. Ich wohne selber dort ziemlich lange schon und man sieht auch, wie der Westen dort investiert. Das VW-Werk, Mercedes-Werk, BMW, jetzt auch in Indien, die installieren dort keine neue Technologie, bitte. Das ist alles fossil, was dort gemacht wird. Also, und in Europa hat man den Eindruck, und auch im Westen insgesamt, das ist sehr willkommen für die Politik jetzt, der Klimawandel. Mich erinnert das ein bisschen an die Ablassgeschichte da im Mittelalter. Wer bezahlt, kauft sich frei. Ich sage Ihnen ein Beispiel. München, diese Stadtmauten da, in Deutschland überhaupt. Wer ein altes Auto hat und das viel Dreck macht und misst, zahlt ein kleines Pickerl, 50 Euro, dann darf er wieder Dreck schleudern, ist das Auto automatisch reingewaschen. Also das ist sehr praktisch für die Politiker zurzeit. Da wird abkassiert, jede Menge. Und Sie haben schon angedeutet, diese Großtechnologie, das löst nicht richtig Probleme. Wir wissen gar nicht, ob das im Boden bleibt, die Verpressung vom CO2. Aber Industrie kann leben. Ja. Andererseits, die einzige Lösung, die Sie auch angedeutet haben, ist, dass wir die Ursachen reduzieren. Und die Ursachen sind, wie der Klub of Rom schon 1960 angedeutet hat, ist die Überweidung der Erde sozusagen. Wir müssen, ein einziges Volk hat es geschafft, in der Ein-Kind-Familie über zwei Generationen zu leben, das war China. Auch das weicht sich jetzt auf. Die kriegen jetzt zwei Kinder, allerdings ist es dort so, da muss man bezahlen, wenn man ein Kind will. Und da kriegt man kein Geld, wenn man viele Kinder hat. Ne? Ist ganz anders dort. Also ob wir das schaffen im Westen, dass wir uns demografisch reduzieren, das bezweifle ich. Auf keinen Fall wird es Asien tun.
Wir tun es ja, aber wir sollen es nicht, gell? Naja, das ist die Frage. Also die Frage der Weltbevölkerung ist sehr einfach anzugehen und sehr einfach sich vorzustellen, wenn man das global sieht. Nicht? Wenn man einfach sagt, wir haben eine begrenzte Erde und da gibt es einfach eine Grenze, wie viele Menschen da drauf leben können. Das ist naturwissenschaftlich ziemlich einfach und auch einleuchtend. Natürlich wird es schwer und wird es auch ethisch schwierig, wenn man sagt, naja, wer darf wie viel und unter welchen Umständen. Selbstverständlich. Das ist sozusagen das Bevölkerungsproblem. Das Bevölkerungsproblem war bis vor kurzem vor allem in den deutschsprachigen Ländern ein Tabuthema, da durfte man nicht drüber reden. Jetzt kann man langsam anfangen, drüber zu reden, ohne dass man gleich in den Nazi-Eck gestellt wird. Also wir müssen drüber reden, man muss drüber reden, man muss diese Diskussion lostreten. Ohne Diskussion findet man keine Lösungen. Das heißt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da gibt es also zumindest für die Schwellen- und Entwicklungsländer, denke ich, schon erste Ideen, was funktionieren kann. Und dazu gehört Bildung der Frau, wie heute immer wieder. Dazu gehören die Mikrokredite, die eine andere Art von Altersvorsorge und eine andere Art von Unabhängigkeit ermöglichen. Aber das ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Da gibt es sicher noch andere Möglichkeiten. Über die muss man reden. Und da muss man natürlich auch darüber reden, wie schaut das bei uns aus. Und wenn wir dann bei uns lesen, irgendeine Meldung, EU gibt Alarm, Bevölkerung in Europa geht zurück, da denkt man sich, naja, wo ist der Alarm? Also so ungefähr. Nicht? Der Alarm ist es, weil wir an unser Pensionssystem denken, aber auch da könnte uns ja vielleicht was Gescheiteres einfallen. Also da, glaube ich, muss man einfach drüber reden. Das Zweite, dass nur die westlichen Länder sich finanziell die Maßnahmen leisten können, ja, die haben es auch am nötigsten. Ich meine, wir verbrauchen ja und wir emittieren ja wesentlich mehr als die anderen pro Person. Nicht? Und das haben Sie selber ja auch jetzt angeschnitten. Wir exportieren das, was wir bei uns nicht mehr wollen, das exportieren wir jetzt in die dritte Welt. Aber im Grunde ist es wirklich sehr tiefgreifend, weil wenn man sich in die Firmen, Mercedes oder was immer sie genannt haben, hineindenkt, wenn man so als Boss von Mercedes tätig ist, dann wird man dann auch beurteilt, ob man den Gewinn gesteigert hat, also ob man mehr produziert hat und mehr verkauft hat. Und solange das so ist, kann ich nicht erwarten, dass diese Leute was anderes tun, als Gewinn zu steigern und damit was anderes tun, als mehr Ressourcen zu verbrauchen. Das heißt, wir brauchen andere Spielregeln für die Wirtschaft. Ich bin nur der Meinung, dass die Wirtschaft sagt immer, wir haben schon getan, was wir können. Meines Erachtens hat die Wirtschaft erst dann getan, was sie kann, wenn sie nach Kräften mitgewirkt hat daran, dass die Spielregeln sich ändern. Ich verstehe es, dass nicht ein Wirtschaftssektor oder eine Firma allein sozusagen einen neuen Weg gehen kann, aber sie kann sich dafür einsetzen, dass es neue Regeln gibt, die dann für alle gelten. Und das ist in manchen Bereichen ja geschehen, wenn man Kinderarbeit anschaut oder so irgendetwas. Da gibt es freiwillige Vereinbarungen, weiß ich, in der Bekleidungsindustrie, dass sie eben auf Kinderarbeit verzichten. Das mag jetzt nicht sehr, sehr durchschlagkräftig sein und nicht überall funktionieren, aber zumindest gibt es die Ansätze. Und ich glaube, das brauchen wir ganz dringend bei den Spielregeln für die Wirtschaft. Ob Sie das jetzt Wirtschaftssystem nennen oder nicht, ist mir egal. Wir müssen zu einer Situation kommen, wo die Wirtschaft wieder dem Menschen dient und wo die Wirtschaft so gestaltet ist, dass sie ein Überleben der Menschheit ermöglicht. Im Moment, wenn wir die Wirtschaft bedienen, mit den Spielregeln, die sie jetzt hat, graben wir uns selbst das Grab. Und zwar nicht erst in 5 Generationen, sondern wahrscheinlich schon von Kindern, die jetzt geboren sind.
Das heißt, wir bedrohen nicht die fünfte oder sechste Generation, sondern es geht um unsere Enkel oder unsere Kinder, je nachdem, in welcher Altersgruppe sie sich befinden. Das heißt, es ist nicht irgendwann, sondern es ist ganz knapp. Und das heißt, wir müssen wirklich sehr rasch hier Veränderungen hervorbringen. Und deswegen rieselt es mir auch immer kalt über den Rücken, wenn unsere Politiker wieder aufstehen und sagen, wir brauchen ein Wirtschaftswachstum von 3% oder von 2,5 oder 4%. Nicht? Oder hurra, China hat wieder 9% erreicht. Prozentuelles Wachstum ist das exponentielle Wachstum, das der Club of Rome eben schon gesagt hat, in einem begrenzten System, die Welt, Ökosystem Welt, in einem begrenzten System führt exponentielles Wachstum zunächst zu Überschießen und dann zum Kollaps des Systems. Und im Überschießen sind wir bereits. Das sieht man im Klimawandel, das sieht man bei der Biodiversität, das sieht man in verschiedenen Bereichen. Da sind wir schon im Überschießen. Das heißt, die Frage ist, wie weit ist noch zum Kollaps? Aber damit das jetzt nicht gar so negativ klingt, in so einer Situation hat man natürlich auch die Chance, all das zu verändern, was uns immer schon gestunken hat sozusagen, was uns immer schon nicht gepasst hat. Also wenn wir jetzt schon dran gehen, ein neues System zu erfinden, dann erfinden wir doch gleich eins, das die Menschen wirklich glücklich macht. Bitte.
Ich habe eine Frage. Haben die Nuklearkatastrophen bzw. die früheren Atomversuche in der Atmosphäre einen wesentlichen Einfluss auf den Klimawandel? Wenn sie einen haben, welchen dann?
Nein, aufs Klima eigentlich nicht. Die Atombombenversuche, die haben die Radionuklide bis in hohe Schichten der Atmosphäre eingetragen und wir können im Regen immer noch Reste von den Atomwaffenversuchen nachweisen. Zwar schon wesentlich reduziert, aber doch noch. Die Nuklearkatastrophen in der Atmosphäre nicht. Die ist relativ rasch wieder sauber. Was es im Ozean bedeutet, im Fall von Fukushima, das traue ich mich nicht sagen. Und ich habe noch nichts gelesen, wo jemand mit Überzeugung gesagt hat, das wird sich tun. Weil das muss einem schon bewusst sein. In Fukushima ist wesentlich mehr Radioaktivität freigesetzt worden wie im ganzen Tschernobyl. Also Fukushima ist wesentlich kritischer als Tschernobyl. Ich meine, es waren ja dort auch mehr Kernkraftwerke betroffen und noch dazu die Abklingbecken. Aber was Japan zugute gekommen ist ohnehin genug betroffen, aber was ihnen zugute gekommen ist, ist erstens, dass die Winde fast immer aufs Meer hinaus sind und zweitens, dass sie die ganze Radioaktivität ins Meer gespült haben. Also die haben ja sozusagen im direkten Kreislauf mehr Wasser durch die Reaktoren und wieder ins Meer zurückgespült. Und was das im Meer bedeutet, ich weiß es nicht. Es gibt diejenigen Kollegen, die aus der Ozeanographie, aber vor allem aus der Marinenbiologie kommen, die sagen, es verdünnt sich doch so stark, dass es nicht wirklich Auswirkungen haben wird. Und es gibt andere, die sagen, nein, im marinen Ökosystem konzentrieren sich alle Schadstoffe systematisch auf. Nicht, das nehmen es die Kleinstlebewesen, nehmen pro Lebewesen wenig davon auf, aber die größeren fressen viel davon und die kleinen Fische werden von größeren in großer Menge gefressen. Und wenn diese Schadstoffe, für DDT hat man das ausgezeichnet untersucht, wenn diese Schadstoffe nicht ganz kurzlebig sind, und das sind sie nicht, Cäsium und überhaupt nicht, dann summiert sich das auf und dann kriegt man ganz hohe Konzentrationen, auch in den Vögeln, die wieder die Fische essen. Also was das da wirklich noch bewirken wird, weiß ich nicht. Da traue ich mich nicht zu sagen.
Eine Frage zu Sibirien. Riesige Wälder, sehr wenig Menschen, da wird man forstwirtschaftlich kaum gegensteuern können. Was ist durch die Erderwärmung für Sibirien zu erwarten? Bessere landwirtschaftliche Nutzung oder vielleicht sogar auch Versteppung?
Sibirien ist eine ganz riesige Fläche. Also in nördlichen Bereichen ist es sicher eine Frage des Auftauens des Permafrostes, der im Übrigen schon jetzt Probleme macht mit diversen Pipelines und Versorgungsstraßen. Dann hat man natürlich auch anders noch eingegriffen in die sibirischen Wälder. Man hat dort auch sehr viel Sumpf trockengelegt, also sehr viel. Das war ja mit ein Grund für die großen Waldbrände im Jahr 2010, weil das Gebiete waren, die früher eher feucht waren und dann doch ziemlich trockengelegt wurden. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich nicht Spezialist genug, um Ihnen da eine klare Antwort zu geben. Im Grunde genommen ist die Region wahrscheinlich eher eine, die noch profitieren könnte, als eine, die leiden würde. Eben mit diesen Randbedingungen, dass es eben doch auch zu Auftauen von Permafrost kommt und das war die Hoffnung der Sowjetunion lange Zeit, dass sie vom Klimawandel profitieren würde. Dass das jetzt die große landwirtschaftliche Fläche wird, das bezweifle ich ein bisschen.
Darf ich noch einmal zum Schluss zum Wald zurückkommen und zu dieser jetzt ja sehr, zumindest für mich emotional sehr stark gewordenen Frage, können wir da etwas tun und was kann uns motivieren, etwas zu tun? Wir sagen ja, beim Wald gibt es 4 Stufen von Schädigung, die beginnt mit einer leichten Schädigung des Baumwipfels und dann dazu führt, dass der am Ende tot ist. Wenn das Szenario so ist wie jetzt, und wir haben ja auch gehört, es wird in der Aufforstung momentan noch kaum etwas verändert, wann werden wir Ihrer Einschätzung nach Forstschäden so sehen, dass wir sagen können, das ist jetzt wirklich in einer größeren Fläche auch bei uns sichtbar, dass das nicht mehr funktioniert, dass man tatsächlich Schäden hat, weil man ja vielleicht annehmen kann, dass erst wenn wir das mit unseren eigenen Augen sehen, dass da wirklich dann über größere Strecken tote oder halbtote Bäume stehen, dass man dann beginnt zu handeln. Wann kann das sein? Sie haben sich auch gemeldet, aber ich gebe es zuerst an die Frau Professorin, bitte.
Also nach den Angaben, die in unseren Arbeiten mit den Kollegen von den Forstinstituten gemacht wurden, ist es um die Mitte des Jahrhunderts, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts noch deutlicher, aber das ist verzögert. Also es ist nicht
das
etwas,
heißt, ab 2050
so etwa
größere Schäden an Fichten bestehen.
Hängt davon ab, wenn es jetzt schon Trockenregionen sind, also wo jetzt schon die Fichte sozusagen an der Grenze ihrer Kapazität ist, weil es jetzt schon sehr trocken ist, dann wird es früher sein. Aber so im Großen und Ganzen Mitte des Jahrhunderts, zweite Hälfte des Jahrhunderts. Ausgenommen natürlich solche Sachen wie Sturmschäden. Bei den Stürmen ist es nicht so deutlich, ob das jetzt wirklich eine Folge des Klimawandels ist, aber es ist durchaus möglich, dass es sich als solche erweist. Und vielleicht auch einfach nur, dass hohe Windgeschwindigkeiten leichter durchgreifen können auf niedrige Regionen. Aber wir haben schon eine Häufung von Sturmschäden gehabt. Und das ist natürlich etwas, was man relativ rasch sieht. Und das zusätzliche Problem dabei ist, dass das dann Flächen sind, die aufgeforstet werden müssen und wo man wissen muss, was tue ich.
Angenommen, wir warten jetzt noch 30, 40 Jahre. Ist da noch irgendetwas zu retten?
Irgendwas ist immer zu retten, aber, aber es ist viel zu spät. Ich meine, im Grunde genommen hätten wir schon in den Jahren 2010, 2011 global gesehen die Wende schaffen müssen von immer mehr Treibhausgasemissionen zu immer weniger von Jahr zu Jahr.
Das heißt, wir sind jetzt wirklich auf unsere Vernunft angewiesen.
Wir sind auf unsere, also zumindest auf, sozusagen auf die Sichtbarkeit im Wald sollte man nicht warten. Wenn Sie unbedingt was sehen wollen, dann schauen Sie sich Gletscher an und schauen, wie stark die schon zurückgegangen sind. Das kann man mit alten Postkarten sehr deutlich sehen. Reden Sie mit Landwirten, die haben eine viel kürzere Umtriebszeit, die merken das viel schneller, die merken, dass Schädlinge auftreten, die früher nie da waren. Nützlinge wohl auch, aber das dauert immer eine Weile, bis man das erkennt, aber bei den Schädlingen merkt man es relativ rasch. Reden Sie mit auch allen, die auf Wasser angewiesen sind. Also es gibt eine Unzahl von Beispielen, wo man es schon sieht, auch bei uns. Und wenn Ihnen das nicht genügt, dann fahren Sie in andere Teile der Welt, fahren Sie nach Afrika in die Kriegsregionen und bohren Sie dort ein bisschen nach, wie kommt es zum Krieg in Darfur? Und dann werden Sie draufkommen, dass da der Klimawandel eine ganz wichtige Rolle spielt. Weil das, wo früher Nomaden und sesshafte Völker durchaus das gleiche Land nutzen konnten, geht das jetzt nicht mehr, weil nicht mehr genug Biomasse produziert wird. Das ist nicht so offenkundig und das sagt niemand, ich greife zu den Waffen wegen des Klimawandels. Aber wenn man ein bisschen nachbohrt, sieht man bei vielen von diesen Problemregionen, dass es ein Klimaproblem ist, dass es ein Wasserproblem ist, das mit Klima zusammenhängt. Das heißt, wenn man die Augen öffnet, sieht man das auf der ganzen Welt. Überall sieht man den Klimawandel schon. Man muss es nur sehen wollen. Und das ist ja der Grund, warum wir es nicht sehen wollen, man muss dann die Konsequenzen ziehen. Und das ist das viel Schwierigere. Und da muss einem einfach klar sein, dass das der Weg in eine positive Zukunft ist. Der einzige Weg in eine positive Zukunft. Und die kann wirklich, es ist, glaube ich, wirklich eine Option, Sachen zu verbessern, die uns jetzt nicht passen und die jetzt dazu geführt haben, dass eben, weiß ich, die Kluft zwischen Arm und Reich ständig größer wird, dass es Länder gibt, wo die Menschen zwar im Prinzip rein nach den ökologischen Kennzahlen immer wohlhabender werden, aber zugleich immer unglücklicher werden. Das heißt, viele von diesen Entwicklungen könnten wir jetzt umkehren und in eine andere Richtung bringen und gleichzeitig Klimaschutz betreiben.
Frau Professorin, müssen Sie schon ganz dringend zum Zug nach Wien?
Nein, ich habe schon noch Zeit.
Okay, weil dann würde ich vorschlagen, dass wir kurz überziehen heute, weil ich habe nämlich nur drei Wortmeldungen. Ich würde Sie bitten, wir nehmen die einfach zusammen und machen eine gemeinsame Antwort. 1, 2 und 3. Junge Herr, nehmt genau, und Sie bitte.
Ja, ich glaube, man sieht jetzt schon die Schäden. Also man hat im Gebirge sehr schön die Borkenkäfer gesehen. Das war früher bis 1000 Meter, über 1000 Meter kein Problem. Heute geht es bis an die Waldgrenze. Bis auf 1400, 1500 Meter gehen heute die Borkenkäferschäden schon hinauf. Das ist eine direkte Folge der Erwärmung um diese paar Zehntel, die angesprochen worden sind. Und das Zweite, ich sehe das Umdenken der Waldbesitzer schon. Wir haben vor 25 Jahren noch in den Forstgärten einen Anteil der Fichte im Verkauf gehabt von rund 95% und wir sind heute bei der Hälfte. Die Hälfte ist sicherlich noch zu viel Fichte, das ist keine Diskussion, aber der Weg ist, also da ist schon einiges an Weg zurückgelegt worden. Nicht am Ziel, aber einiges zurückgelegt.
Danke für diese positive Information.
Ja, das hört man wirklich gerne. An so einem Abend hört man das gerne, bitte.
Ja, also mir fiel noch eine kleine Sache ein. Ich hatte mal gelesen, das hatten wir auch vorhin angesprochen, dass Bäume ja im Moment mehr, also wichtiger dafür sind, dass sie CO2 speichern. Und dass so, sag ich mal, innerhalb der letzten 50, 60 Jahre so die Sättigung enorm zugenommen hat bei den Bäumen, dass die mittlerweile so gesättigt sind, dass sie in Zukunft einfach weniger CO2 aufnehmen werden. Wollte ich mal fragen, wie da so der Stand ist. Ob das stimmt oder, ja.
Gleich haben wir nicht.
Na, nehmen wir den Herrn noch dazu und dann machen wir es gemeinsam. Bitte.
Darf ich? Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Klimaleugnern möchte ich eine Antwort geben können, wenn Sie sagen, der Anteil der menschengemachten Veränderungen, wie groß ist der in Prozenten? Plus, minus.
Kurze Frage, schwere Antwort. Aber ich gebe zuerst die andere Frage. So, was war die?
Die CO2-Sättigung.
Bäume nehmen so lange CO2 auf, wie sie wachsen. Das heißt, ein junger Baum, der noch zulegt an Biomasse, nimmt mehr CO2 auf und ein älterer Baum, der sozusagen seinen Höhepunkt überschritten hat, nimmt weniger CO2 auf. Das heißt, es ist einfach eine Frage des Alters, aber natürlich auch, wie vital, wie gesund er ist. Also wenn ein Baum temperaturmäßig an die Grenze dessen kommt, wo er sich wohlfühlt, dann wächst er nicht mehr oder nicht wesentlich. Das mag möglicherweise in dem Zusammenhang gemeint gewesen sein. Aber sozusagen, man kann nicht grundsätzlich sagen, die Bäume nehmen nichts mehr auf oder weniger auf wie früher. Man kann von der Vegetation insgesamt sagen, die Vegetation ist jetzt noch eine Senke für CO2. Also das, was wir an fossilen Brennstoffen verbrennen und CO2 in die Atmosphäre einbringen, von dem bleiben ungefähr 60% in der Atmosphäre, 40% gehen zum Teil in die Vegetation, zum Teil in den Ozean. Mit zunehmender Temperatur wird das immer weniger. Das heißt, es bleiben dann 70% in der Atmosphäre, 80%. Und es kommt dann irgendwann der Zeitpunkt, wo die Vegetation insgesamt global gesehen zu einer Quelle wird. Und das ist ungefähr Mitte des Jahrhunderts. Und beim Ozean wahrscheinlich ein bisschen später. Aber beides wird irgendwann einmal nicht mehr eine Senke, sondern eine Quelle werden. Welcher Prozentsatz der Temperaturerwärmung ist menschengemacht? Man kann davon ausgehen, dass ein Teil von diesen 0,8 Grad noch Erholung von der kleinen Eiszeit sind. Nicht? Also wenn Sie sich an die erste Kurve erinnern, relativ konstante Temperatur, leichtes Maximum und dann die kleine Eiszeit und sozusagen der Wiederanstieg auf das ursprüngliche Maß, das ist vielleicht noch natürlich. Aber wo es sicher nicht mehr natürlich ist, ist seit den 60er Jahren. Also nach dieser Abkühlung in den 60er Jahren, vermutlich schon vorher, aber nach der Abkühlung in den 60er Jahren auf jeden Fall. Das ist sicher schon eine Folge der zunehmenden Treibhausgaskonzentrationen. Und das sind ungefähr 2/3 der Temperaturerhöhung, die wir jetzt beobachten haben. Also von den 0,8 ungefähr 2/3. Ich begebe mich da jetzt in ein sehr heikles Gebiet, weil das wirklich mit einer Zahl zu belegen, ist schwierig. Zumal es solche indirekten Effekte auch so eine positive Rückkopplung gibt wie den Wasserdampf. Wenn es wärmer wird, verdunstet mehr Wasser vom Ozean. Und Wasserdampf ist ein ausgesprochen wirksames Treibhausgas. Das heißt, wird aber üblicherweise nicht zu den Menschengemachten gezählt, obwohl wir durch unsere Erwärmung die Erhöhung verursachen. Es wird aber nicht dazu gezählt und ist natürlich sehr wirksam im Klimawandel, nicht? Und daher ist immer die Frage, wo ziehe ich jetzt welche Grenzen? Deswegen finden Sie diese Zahl auch in der Regel nicht in den Publikationen. Ich würde es auch nicht schreiben, aber sagen. Also das ist eine sehr schwierige Antwort. Naja, das ist ein Unsinn. Also das ist ein Unsinn. Was da gerechnet wird, ist, dass man sagt, wir haben eine Zunahme, ja, muss man anders sehen. Gäbe es keine Atmosphäre, hätte sozusagen die Erde keine Lufthülle, dann wären die Temperaturen bei uns um 30 Grad niedriger, als sie derzeit sind. Also die Atmosphäre wirkt als Regulator. Im selben sind wir eben der Treibhauseffekt, den wir jetzt verstärkt haben. Also 30 Grad weniger ohne Atmosphäre. Mit Atmosphäre haben wir also unsere Temperatur und mit dem Treibhauseffekt, also das, was wir jetzt künstlich noch dazugegeben haben, haben wir jetzt einen Temperaturanstieg von nicht einmal ganz 1 Grad. Wenn ich jetzt das 1 Grad in Verhältnis zu 30 Grad setze, dann komme ich natürlich in die Größenordnung von ein paar Prozent. Das ist aber irrelevant. Weil wir brauchen es nicht vergleichen mit einer Welt ohne Atmosphäre. Das ist nicht, ich meine, wir haben eine Durchschnittstemperatur von 15 Grad, ohne Atmosphäre hätten wir minus 18 so etwa. Das heißt, und deswegen ist es so schwer, hier wirklich Zahlen zu nennen. Aber eins ist sicher, dieses ständige Argument, CO2 macht nur eben Millionstelteile von der Lufthülle aus, das kann nicht so einen Einfluss auf die Temperatur haben. Das ist einfach nicht richtig. Das ist unsinnig, weil es eben genau auf diese Prozente oder eigentlich Promille ankommt, weil es sich um ein Gleichgewicht handelt, ein Strahlungsgleichgewicht. Es ist so, wie wenn Sie auf Urlaub fahren und Ihre Badewanne tropft und Sie haben den Stoppel drinnen. Obwohl da ganz wenig tropft, kann es am Ende eine Überschwemmung geben. Weil wenn mehr tropft, als beim Überfluss hinausrinnen kann, wird es zu einer Überschwemmung kommen. Und der Unterschied zwischen Überschwemmung und Nichtüberschwemmung ist ganz klein. Ein bisschen mehr und es gibt schon Überschwemmung. Wenn es wenig mehr ist, dauert es lang bis zur Überschwemmung. Wenn es viel mehr ist, geht es viel schneller. Aber zu einer Überschwemmung kommt es. Und deswegen ist diese Diskussion, ob das viel oder wenig ist, wir haben ein Gleichgewicht gestört und die Auswirkungen dieser Störung des Gleichgewichts sehen wir im Klimawandel.
Okay.
Ja. Ja. Die Frage ist schlecht gestellt. Sie kann in dieser Form nicht beantwortet werden.
Gut. Ich fürchte, Sie haben jetzt alle mehr Fragen als noch vor 1,5 Stunden. Aber das ist ja auch ein gutes Ergebnis eines Kepler-Salons. Ich möchte Ihnen die nächsten Veranstaltungen hier im Salon noch gerne zur Kenntnis bringen. Und zwar haben Sie am kommenden Donnerstag um 12.30 Uhr zu Mittag bei Kepler die Gelegenheit, Frau Silvia Nöbauer kennenzulernen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Firma Profactor in Steyr, eine Nachwuchsforscherin, eine ausgezeichnete, die sich mit der Frage beschäftigt, wie man aus Melasse durch Fermentierung Wasserstoff gewinnen kann. Donnerstag 12.30 Uhr und es gibt auch Suppe für alle, die Hunger bekommen. Und kommenden Montag begeben wir uns auf Exkursion um 19.30 Uhr und zwar unter dem Titel Ganz schön was los da oben machen wir eine Exkursion in das Industriegebiet von Linz und zwar werden wir uns anschauen, was auf den Flachdächern der Industrie
Anlagen in Linz so grünt und blüht. Christoph Wiesmeier, Friedrich Schwarz und Christoph Hauser werden uns dabei begleiten. Für diese Exkursion gibt es nur eine beschränkte Teilnehmerzahl, nämlich 50 Personen. Und ich habe hier eine Liste, in die können Sie sich jetzt dann gleich eintragen, wenn Sie wollen. Oder Sie melden sich per Telefon oder Internet oder E-Mail im Laufe der Woche noch an. So geht es mit dem Kepler-Salon weiter und nun danke ich Ihnen sehr herzlich, Frau Professorin Gromm-Kolb. Ich bewundere sehr, mit welcher wissenschaftlichen Nüchternheit Sie dieses Thema versuchen uns nahezubringen und mit welcher spürbaren Leidenschaft für die Welt und für die Menschen Sie das verbinden. Das lässt einen so zwischen Verzweiflung und Hoffnung dann für die Welt sich bewegen.
Warum soll es Ihnen besser gehen als mir?
Es geht uns allen gleich. Was ich mir so mitnehme jetzt auch aus diesen Diskussionen ganz zum Schluss, ist, dass wir sehr gewohnt sind, in Zahlenwerken zu denken und dass wir unsere ganze Welt uns mit Zahlenwerken erklären und meinen, mit Zahlenwerken auch der Probleme Herr zu werden. Ich habe den Eindruck, es geht nicht um Zahlen, es geht um Bezogenheit. Es geht darum zu verstehen, dass wir Teil eines großen Bezugssystems sind und dass wir, wenn wir nicht lernen, in Bezogenheit zu denken, uns die Zahlen allalong nichts nützen werden. Und in diesem Sinn danke ich Ihnen sehr herzlich und kommen Sie gut mit dem Zug heim. Und jetzt möchte ich noch ein kleines persönliches Detail, wenn ich das sagen darf. Die Frau Professorin Gromm-Kolb hat man sich immer durch ihre tolle Frisur gemerkt. Das war so ein ganz spezieller Haken, den sie mit ihren Haaren auf dem Kopf geformt hat. Heute habe ich sie gefragt, wo ist diese Frisur hingekommen? Die musste dem Fahrradhelm geopfert werden. Ja, es ist ein ganz, man sieht, man kann ihn auf verschiedene Art zum Klimawandel beitragen. Danke Ihnen und wie auch immer Sie gekommen sind, kommen Sie gut nach Hause. Danke ebenfalls. Danke schön, dass Sie noch. Danke.